My place in tech changes every day, but I don't fear the future because I'm with the leader, Pluralsight. Their online learning platform has the hands-on, expert-led courses I need to master new tech skills and create bigger impacts so I can learn quickly and stay ahead. With Pluralsight, I don't fear what's next. I embrace it. Tap in at Pluralsight.com and see for yourself.
Ganz egal, ob für die Leistungsfähigkeit beim Sport, die Konzentration im Job, das Immunsystem, vor allem in der kalten Jahreszeit, oder aber auch einfach für bessere Laune im Alltag. Guter Schlaf ist unerlässlich und den gibt's jetzt bei Emma während der Black Friday-Wochen mit nur einem Klick. Zugegeben, ich gehe, wenn es um die Zeit geht, die man jede Nacht im Bett verbringen sollte, mit meinen 4 bis 6 Stunden Schlaf pro Nacht nicht unbedingt als gutes Beispiel voran. Aber ich arbeite dran und gelobe Besserung. Und gefühlt ist mir die Zeit, die ich dann im Bett verbringe, gerade weil sie eben oft so gering ist, umso wichtiger. Weil wenn ich dann einmal liege, dann will ich gut liegen. Und wie man sich bettet, so liegt man, was mich zurück zu Emma führt. Ich bette mich nämlich zurzeit auf einem Emma Elite Air Grid Topper. Und da liegt es sich, so viel kann ich euch sagen, ausgesprochen gut. Denn wie viele andere Emma-Matratzen sorgt auch der Topper für eine angenehme Temperatur. Er stützt den Körper an genau den richtigen Stellen und erfolgt sanft jeder Bewegung, ohne dabei zu weich zu sein. Aber Emma hat neben Toppern und Matratzen noch weitaus mehr zu bieten, denn dort findet ihr alles rund ums Thema Schlaf, angefangen von Betten bis hin zu Kissen, Decken und weiteren Lifestyle-Produkten. Und wenn ihr eure Schlafsituation aufs nächste Level bringen wollt, dann ist jetzt genau die richtige Zeit dafür. Denn bei Emma spart ihr in den Black Friday-Wochen schon jetzt bis zu 50%, zum Beispiel auf den Elite Air Grid Topper, von dem ich euch eben erzählt habe. Und ihr bestellt absolut risikofrei, denn ihr könnt bis zu 100 Tage lang Probe schlafen. Auf den Matratzenkern habt ihr 10 Jahre Garantie und die Lieferung sowie die Mitnahme bei Rückgabe sind kostenlos. Und wenn ihr bei eurer Bestellung dann noch unseren Code Stimm im Kopf alles groß und zusammengeschrieben angebt, dann bekommt ihr bei Emma nochmal weitere 5% auf den Rabatt on top. Und wenn das kein mega Black Friday Deal für exzellenten Schlaf ist, dann weiß ich auch nicht. Alle Infos zu dem Angebot, den Link zu Emma und unseren Code findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung und in unserem Linktree. Wir bedanken uns bei Emma und hier geht's jetzt weiter mit der Folge.
Triggerwarnung. Die heutige Folge beleuchtet einen Fall schwerer Gewalt an Kindern und deren systematische Vernachlässigung. Natürlich haben wir auch hier wieder versucht, explizite Bildsprache zu meiden. Dennoch, wenn dich dieses Thema besonders berührt oder belastet, empfehlen wir dir, diese Folge zu überspringen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stimmen im Kopf. Mein Name ist Pia.
Mein Name ist Denise.
Und wir sind die Stimmen,
die ihr gerade im Kopf habt.
So. Wir beschäftigen uns hier mit True Crime, mit den Abgründen der menschlichen Psyche, mit unerklärlichen Mysterien und allem, was einem eine Gänsehaut beschert.
So ist es.
Und heute darf ich euch hoffentlich vielleicht eine Gänsehaut bescheren. Ihr hört es schon. Wir sind mitten in der Spooky Season und haben euch gerne und mit ganz viel Freude True Crime nochmal mitgebracht. Und zu dieser Folge müssen wir 1-2 Kleinigkeiten vorausschicken. Zum einen möchte ich sagen, bitte nehmt auch hier die Triggerwarnung wirklich, wirklich, wirklich sehr ernst. Ich sag nachher noch was zu den Quellen und auch Fotos, die ihr euch noch angucken könnt, die wir natürlich nicht bei Instagram veröffentlichen aus Gründen. Und ich möchte auch noch sagen, ich habe die Nachnamen von Menschen, die einfach nichts mit dem Fall zu tun haben, geändert. Die Namen der bekannten Familienmitglieder quasi sind aber so geblieben. Also derjenigen, die auch in der Öffentlichkeit heute noch auftreten, die sind so geblieben, weil die sich offensichtlich selbst dafür entscheiden, weiterhin in der Öffentlichkeit stehen zu wollen. So. Des Weiteren ist diese Folge ein kleines Crossover zu unserer Fernsehshow. Das heißt, wir werden jetzt mal kurz Hausmeistern, würde ich vorschlagen.
Ja.
Genau.
Ach so, jetzt Hausmeister, ich.
Magst du? Ja, ich dachte, ich rede die ganze Zeit.
Okay. Also heute wieder verdrehte Posten.
Genau.
Deswegen muss ich jetzt Hausmeistern, das mache ich sonst nicht so oft.
Genau.
Facility Management normalerweise so nicht es, meine Abteilung.
Eigentlich meine, ja.
Aber aktuell läuft unsere TLC-Fernsehsendung Stimme im Kopf, Stranger Crimes, wie gesagt, auf TLC. Jeden Donnerstag um 22.15 Uhr gucken wir da quasi mit euch zusammen einen Fall und reagieren darauf, so wie wir es hier im Podcast auch tun werden. Für alle, die die Folgen verpassen oder also die später in der Mediathek gucken wollen oder vorausgucken wollen, die können das auf Discovery Plus tun. Naja, und da läuft jetzt die aktuellste Folge, die am Donnerstag rausgekommen ist, die beschäftigt sich mit Jodie Hildebrand.
Genau, dazu werden wir auch im Verlauf dieser Folge noch ein paar Worte verlieren, damit ihr nicht auf verlorenem Posten steht.
Genau.
Möchte dazu sagen, diese Folge kann ganz unabhängig von der Fernsehshow gehört werden. Allerdings ist die Sendung über Jodie Hildebrand natürlich eine hervorragende Ergänzung
genau.
zu
also die haben,
unserer Folge.
Genau, die Fernsehfolge von Donnerstag hat einen direkten Bezug
genau.
zum Fall, den wir heute hören.
Ganz genau. Heute geht es nämlich um die ehemalige Mom-Vloggerin Ruby Frankie. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Ich habe nämlich einen kleinen Teaser vorbereitet und dann springen wir zurück in der Zeit und fangen ganz von vorne an.
Ich bin sehr gespannt, was du... Also ich kenne den Fall, weil...
Klar, und wir haben uns auch damit beschäftigt.
Genau, ja, auch im Rahmen des Drehs und so. Aber ich bin super gespannt auf deine Aufbereitung.
Yes.
Am 30. August 2023 klingelt es an der Haustür der Millers. Die Überwachungskamera zeichnet einen Jungen auf. Mr. Miller öffnet die Tür und kommt mit dem Jungen ins Gespräch. Er ist nicht älter als 12 Jahre und er fragt, ob Mr. Miller ihm 2 Gefallen tun könnte. Könnten Sie mich zur nächsten Polizeistation bringen? Eigentlich reicht dieser Gefallen schon aus. Setz dich, Junge. Was ist hier los? Es ist der jüngste Sohn von Influencerin und Mom-Vloggerin Ruby Frankie. Er wird den Millers und der von ihnen verständigten Polizei ein schreckliches Geheimnis offenbaren, das jahrelang seine Schatten hinter der Maske der Vorstadt-Idylle ausbreitete und ein Martyrium unvorstellbaren Ausmaßes offenbaren wird.
Nein, I'm on the address of your emergency. Tell me exactly what's happened.
I just had a 12-year-old boy show up here at my front door asking for help. We know there's been problems at this neighbor's house. He's emaciated, he's got tape around his legs, he's hungry and he's thirsty. And he asked us to call the police.
What's
so he's very afraid. This kid has obviously been... I think he's been detained. He's obviously covered in wounds. We need the cops here as soon as possible.
Jahre zuvor. Ruby Frankie führt ein glückliches Familienleben. Sie ist verheiratet mit ihrer Jugendliebe Kevin, hat 5 gesunde Kinder, ist aktiver Teil ihrer mormonischen Gemeinde. Sie hat gleich 5-fach erreicht, was das höchste anzustrebende Ziel des Mormonentums ist, Elternschaft. Ihr Ziel ist es, die perfekte Mutter zu sein und dafür endlich auch die Anerkennung zu bekommen, die sie verdient. Sie startet einen YouTube-Vlog. Die Welt soll sehen, wie das Leben als liebende Mutter vieler Kinder im Schoße der Religion funktioniert, dass es funktioniert. So veröffentlicht sie ihr erstes Video. Die Familie sitzt um einen Kuchen herum um die heimische Kücheninsel. Wird die Füllung des Kuchens, den Ruby gleich anschneiden wird, rosa oder blau sein? Wird das neue Familienmitglied, das da in Rubys Bauch heranwächst, Kind Nummer 6, ein Mädchen oder ein Junge? Als die rosa gefärbte Kuchenfüllung zutage tritt, freuen sich die Frankies auf ein neues Mädchen in der Familie. Die Frankies sind ab sofort komplett. 2 Elternteile, 6 Kinder, insgesamt 8 Personen, die gemeinsam im Familienauto den Highway des Lebens entlangfahren. Der Name des Channels ist geboren. 8 Passengers. Langsam aber sicher erfreut sich der Kanal von Ruby Frankie wachsender Beliebtheit. Während Kevin Frankie seine Doktorarbeit abschließt und im Lehrstuhl die Professur erreicht, führt Familie Frankie unter Rubys mütterlicher Hand ein einfaches, aber schönes Leben. Das Haus der Frankies ist von Kinderlachen erfüllt. Ruby lässt die Kamera immer öfter mitlaufen, will aber nichts erzwingen. Was sie einfangen will, ist das authentische, liebevolle, laute und bunte Leben ihrer achtköpfigen Mormonenfamilie. Gebete, Abendroutinen, Kirchgänge, die Taufen der jüngsten Kinder. Was ansteht, wird mitgeschnitten, so ungekünstelt, wie sie eben sind, die 8 Passengers. Die Kinder fühlen sich wohl mit den Videos. Jedes für sich wartet auf sein eigenes Vorstellungsvideo. Das Familienprojekt ist für alle schön, auch für die immer weiter anwachsende Zahl an Zuschauenden. Die Videos zeigen schließlich die perfekte Familie und irgendwann auch nur noch das, was Ruby der Welt zu sehen gestattet. Mit der Zeit kommt die Kamera nonstop zum Einsatz. Vater Kevin bemerkt die Veränderung und fühlt sich zunehmend unwohl. Ein Grundsatz legt sich langsam aber sicher über den Familienalltag der Frankies. Content, Content, Content. Plötzlich reicht die Interaktion der Familienmitglieder untereinander nicht mehr aus. Die Interaktion mit der Kamera rückt in den Vordergrund. Gespräche werden konstruiert und nachgespielt. Back in Time. August 2000. Kevin und Ruby lernen sich kennen. Ruby ist eine schöne junge Frau und gleich 5 Männer buhlen um ihr Interesse. Eines Tages entdeckt Kevin eine große handgeschriebene Tabelle in Rubys Kleiderschrank. Diese listete die 5 Männer auf und sortierte sie in alle Eigenschaften ein, die Ruby an einem Mann schätzte. Beispielsweise körperliche Attribute wie Sportlichkeit und Attraktivität, aber auch allgemeine Werte wie ein Leben nach dem mormonischen Glauben, eine liebevolle Beziehung zu seinen Geschwistern und seiner Familie. Kevins Name fand sich auch dort, mit dem Zusatz diszipliniert und ist verrückt nach mir. Kevin machte sich Notizen und versuchte, all das zu werden, was Ruby sich für sich wünschte. Und so wurde er vom Nerd zu dem Patriarchen, den Ruby sich für ihre Familie nach gutem mormonischem Vorbild wünschte. Die Hochzeit sollte auf dem Fuße folgen. So gaben sich die Frankies schon am 18.12.2000 das Jawort, das ultimative Commitment für Kevin und das Versprechen, sich auf ewig an Ruby zu binden und alles dafür zu tun, diese Verbindung zu erhalten. Zurück in die Zukunft. 2015. Die ersten Videos gehen viral. Die Familie ist stolz auf ihre kleine Berühmtheit. Die Menschen winken ihnen zu, wenn sie den Van der 8 Passengers auf der Autobahn wiedererkennen und der erste Gehaltscheck von YouTube über $85 geht ein. Das geht auch an Kevin nicht spurlos vorbei. Die Eheleute gründen die 8 Passengers LLC, zu Deutsch etwa eine GmbH, mit Ruby als CEO und dem Rest der Familie als Angestellte. Ab jetzt geht der YouTube-Kanal durch die Decke. Es gibt Fan-Specials und Meet-and-Greets. Ruby holt dank eines untrüglichen Geschäftssinns, ihrer Emotionalität und guter Energie alles aus dem neuen Unternehmen raus. Sie appelliert an die Mütter da draußen, die mächtigen Frauen, die sich ihrer Macht und ihres Einflusses oft gar nicht bewusst sind. Der älteste Sohn, Chad, gerät in den Fokus der Videos. Er ist der Inbegriff des sportlichen amerikanischen Teenager-Jungen. Kevin Frankie lebt zu dieser Zeit stellvertretend durch seinen Sohn. Er ist alles, was Kevin sich als Kind gewünscht hatte zu sein. Ehrgeizig, beliebt, gut aussehend, sportlich, ein Mädchenschwarm und witzig obendrein. Diese Eigenschaften ihres Sohnes bleiben auch Mutter Ruby nicht verborgen. Und so beginnt sie, es sich zunutze zu machen, dass der Hauptteil der Zuschauerinnen zu dieser Zeit aus Mädchen in Chads Alter und deren Eltern besteht. Und Chad wird zur Cashcow. Die Zahlungen von YouTube wachsen von ursprünglich $85 auf $2.000, auf $20.000 an und in ihren Spitzenzeiten auf bis zu $1 Million monatlich. Die Schlussfolgerung daraus liegt auf der Hand. Christentum, nein, das Mormonentum, wird von Familie Frankie öffentlich gelebt und gezeigt und im Gegenzug für ihre Missionsarbeit segnet Gott sie mit diesem einzigartigen Leben im Wohlstand. Ruby wird zu America's Mother. Eine Inspiration für andere Mütter, für ihre Kinder, für ein Familienleben in Liebe und Frieden. Und unter dem Zeichen der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, der größten der Kirchen im Mormonentum. Das Geld reicht nun, um aus dem ehemaligen Eigenheim in ein größeres Haus umzuziehen. In der neuen Nachbarschaft kennt man die Frankies von YouTube bereits und schnell erfreuen sie sich keiner großen Beliebtheit, ist die Kamera doch jederzeit im Einsatz. Sie filmen ohne zu fragen. Keine Rücksicht auf Vorgärten, Gesichter der Nachbarn oder Autokennzeichen. Die Kinder fangen an, sich zu verändern, fangen an, sich zu beschweren. Sie wollen nicht mehr filmen, sie haben genug von der Kamera. Ruby beunruhigt diese Veränderung. Ihr kommt es vor, als würden ihre Kinder ihr Licht verlieren. Gleichzeitig ist die ganze Familie angehalten, das neue Haus YouTube-tauglich einzurichten. Die Glühbirnen werden von einem warmen Gelb in helles Weiß ausgetauscht, das Haus von Türzargen bis zur Fußleiste geputzt, schon von den kleinsten Familienmitgliedern. Das Haus der Frankies wird von zu Hause zum Filmset. Immer öfter heißt es, lächle für die Kamera, völlig egal, ob du dich danach fühlst oder nicht.
Be excited to tell them where your name came from, even if you have to fake it. Fake being happy. Okay?
I don't know if I can right now. I don't know why, it's just...
Okay.
Chad, der älteste Sohn, wird inzwischen bei seiner ersten Rasur gefilmt. Die Pubertät ist offiziell gestartet und das muss für 8 Passengers festgehalten werden, während der Junge selbst eigentlich nur mit seinen Freunden Zeit verbringen und mit YouTube nichts zu tun haben will. Er hört nicht mehr auf Erwachsene, fängt an zu rebellieren. Eines Tages wird Chad von der Schule suspendiert und die Frankies beschließen, dass der aufmüpfige Sohn eine Therapie benötige. Nun sollen sich die Wege von Ruby Frankie und Jody Hildebrand erstmals kreuzen.
Okay, also das ist ja jetzt der Zeitpunkt, einmal um zu sagen, ich weiß, es gibt O-Töne in diesem Spektakel hier. Mhm. Ich habe mich bewusst entschieden, die nicht zu übersetzen, weil man einfach die Atmosphäre hören muss.
Ich finde auch, der Tonfall ist entscheidend, gar nicht so sehr, was sie... Also ich kann es ja kurz sagen, genau. Also sie hat halt eben in dem O-Ton, den man gehört hat, tu so, als wärst du glücklich, auch wenn du es vortäuschen musst. Und das halt an diesem sehr scharfen Tonfall.
Sag ihnen ganz aufgeregt, dass du, woher dein Name kommt.
Genau, so. Genau, ja.
Im Folgenden erzählt er übrigens, dass er den Namen von seinem Opa hat und so. Also es ist auch wieder so ein familienbezogenes Ding irgendwie.
Ja.
Und auch am Anfang der O-Ton vom Nachbarn. Ich finde, man hört sehr eindrücklich, dass der völlig aufgelöst ist.
Ja.
Das ist ein gestandener Mann, völlig aufgelöst,
ja, der ist ja
und schockiert
völlig fertig
darüber ist, wie dieser Junge aussieht.
Mhm.
Und der sagt den Polizisten eben ganz eindrücklich, dass der Junge ausgehungert wirkt, dass der auf jeden Fall festgehalten wurde und dass er misshandelt ist.
Ja, wir
und
haben
dass
die Fotos ja auch eben gesehen.
Genau.
Also wir beide kennen die schon.
Genau, also dazu auch, es gibt eine öffentliche Akte, wenn ihr das googelt, Fotos oder Pictures Ruby Frankie, dann landet ihr auf einer offiziellen Seite des Staates Utah und da gibt es eine Gerichtsakte, wo irgendwie auch hunderte Fotos drin sind. Und ich habe den Fehler gemacht, quasi diese randomly runterzuladen, um halt ein bisschen Bildmaterial zu haben, was wir nutzen können, weil das eben auch Pressematerial ist dann. Und bin dann quasi nichtsahnd in meine Galerie gegangen und habe dann wirklich, also die Fotos sind wirklich schlimm, Leute. Im Ernst, die Triggerwarnung ist
berechtigt ja.
Und auch nochmal für das, was gleich folgt.
Mhm.
Aber jetzt mal noch zum Ursprungspunkt. Wer ist Jody Hildebrand? Weil die touchiert ja hier in der Folge den Fall nur, während Ruby Frankie den Fall Jody Hildebrand touchiert
genau,
im
der
Fernsehen.
Auf, genau, der auf TLC läuft.
Genau.
So, ja.
Genau. Genau, also wer ist Jody Hildebrand?
Mhm.
Darüber müssen wir auf jeden Fall auch noch kurz sprechen. Die Gude ist eine, man weiß es nicht so genau, aber wahrscheinlich selbst ernannte Psychologin und auch Psychotherapeutin, die offensichtlich auch mal eine Approbation hatte, die eben vor allem in der mormonischen Gemeinde dort, wo die Frankies lebten, ihr Unwesen trieb und die ganz offensichtlich getrieben von einem, ich würde fast sagen, internalisierten Männerhass oder zumindest hat sie Männerhass geschürt, um die Frauen der Gemeinde auf ihre Seite zu ziehen und hat da jede Menge Schaden angerichtet und hat vor allem auch ein Unternehmen gegründet, was sie eben, da hören wir auch gleich noch zu, das heißt Connections, das werdet ihr gleich auch noch im weiteren Verlauf dieser Folge hören, hat eben quasi versucht, die Reichweite von Ruby Frankie zu nutzen, um sich zu verkaufen, ihr Prinzip zu verkaufen, ihre Gemeinschaft zu verkaufen, ihre Therapie zu verkaufen und generell halt
zu verkaufen.
Zu verkaufen, ja genau.
Platte zu machen.
Genau,
so.
Sie wollte einfach die
sie hat
Reichweite.
Ausgenommen wie eine Weihnachtsgans.
Genau. Und der Einfluss von Jody Hildebrand auf Familie Frankie wird sich eben jetzt im Folgenden als sehr gefährlich erweisen. Und deswegen würde ich sagen, Es sei denn, du hast noch Gedanken zum ersten Teil, aber eigentlich ist es ja erstmal eine Einführung.
Genau.
Mir ging es jetzt einfach darum, kurz einen Abstecher zu Jodie zu machen und einmal kurz die O-Töne zu erklären. Was offen bleibt an O-Tönen, die ihr im nächsten Part hört, werden wir danach auch nochmal ansprechen. Ihr werdet alles verstanden haben am Ende dieser Folge. Und wenn du jetzt nichts mehr einzuwenden hast, dann würde ich sagen, wir machen direkt weiter im Text und gucken, wie die Geschichte weitergeht.
Machen wir.
Jodie und Chad treffen sich online zum ersten Mal. Chad nimmt sich vor, ein fröhliches Gesicht aufzusetzen, zu lächeln und Jodie so zu täuschen und natürlich loszuwerden. Doch verläuft das Gespräch anders als von ihm geplant. Jodie enttarnt Chads Versuch, über seine Gefühle zu lügen, sofort. Spätestens jetzt ist Ruby Jodie voll verfallen. Es soll Konsequenzen haben, dass Chad gelogen hat. Er verliert den Zugang zu allen Unterhaltungsmedien im Hause Frankie und wird sogar in ein Wildnis-Bootcamp geschickt. Ruby möchte ihren Sohn heilen, aber Chad hat schon lange nicht mehr das Gefühl, dass das für ihn geschieht, sondern eher für Ruby selbst. Chad darf nun auch nicht mehr in seinem eigenen Zimmer schlafen. Er hat die Wahl. Er darf im Wohnzimmer schlafen oder im Keller auf einem kleinen Sitzsack. Chad wird nun etwa 7 Monate auf diesem Sitzsack im Keller schlafen. An diesem Punkt sagt Ruby Chad unter Tränen, das sei seine letzte Chance. Sie und Jodie würden nur darauf warten, dass er sich wieder daneben benimmt. Und für diesen Fall hätten sie ein Militärcamp ausgesucht, in das Chad gehen würde, wenn er diese letzte Chance nicht nutze, sich anzupassen. Der Junge bekommt es mit der Angst zu tun und spurt ab sofort ohne Wenn und Aber. Er weiß, seine Mutter wird Jodie nicht mehr loslassen und so wird es ab sofort und für immer sein. Chad nimmt ab sofort 2 Therapiesitzungen in der Woche mit Jodie. Er ist höflich, er fügt sich und seine Eltern entscheiden daraufhin, ihm das Privileg seines Schlafzimmers zurückzugeben. Diese Entscheidung und das Gespräch darüber werden aufgezeichnet. Und dieses Video sollte Folgen haben.
I've been sleeping on a beanbag since October. And they gave my room back like 2 weeks ago.
Der YouTube-Algorithmus stürzt sich auf das Thema und eine Flut puren Hasses prasselt auf Ruby ein. Große YouTuber pflücken das Video auseinander, mit dessen Veröffentlichung Ruby selbst dafür gesorgt hat, dass die Fassade der heilen, unschuldigen religiösen Familie erstmals Risse bekommt. Ruby leidet unter den Anfeindungen im Internet. Sie fühlt sich zu Unrecht gecancelt. Gleichzeitig scheint es aber so, als ob Rubys Verhalten sich in der kommenden Zeit noch weiter verändert. Archivmaterial, das die Familie zur Verfügung gestellt hat, zeigt eine Person, die vor laufenden Kameras, ohne mit der Wimper zu zucken, in der Lage ist, von der liebenden Mutter zu einer Frau zu werden, die ihren Kindern den Mund zuhält und ihnen befiehlt, still zu sein, die ihnen Befehle gibt, wie sie sich verhalten sollen und sie anherrscht und ihnen droht, wenn sie sich nicht dementsprechend verhalten.
Just be yourself.
That is myself.
Well then change it.
Immer öfter rastet Ruby aus, wenn die Kamera nicht läuft, schlägt Chad mit dem Gürtel. Einmal wird er so verprügelt, dass Sherry, seine Schwester und die älteste Tochter der Frankies, mit der er ein sehr loyales und geschwisterlich-freundschaftliches Verhältnis pflegt, ihm helfen muss, das Blut von den Wänden zu waschen. Aber auch das Mädchen fühlt sich hilflos, kann über diese erste Hilfe hinaus nichts weiter unternehmen. Da nach außen hin alles perfekt erscheint, sind die Kinder sich selbst überlassen. Und der Willkür ihrer Mutter, die nach wie vor alles tut, um Klicks zu erreichen, vor allem da die Zahlen konstant zurückgehen.
Fake being happy.
Alle Maßnahmen bleiben erfolglos. Ruby fühlt sich auf der richtigen Seite der Geschichte. Als ihr Anwalt ihr rät, sich öffentlich zu entschuldigen, kommt das für sie nicht in Frage. Sie werde der Welt zeigen, dass man harte Entscheidungen treffen muss, wenn man seine Kinder liebt. Sie werde sich nicht dafür entschuldigen, dass sie ihre Familie retten will. Etwas macht Ruby allerdings doch. Sie ändert die Inhalte ihrer Videos. Sie wird von der quirligen Supermom zur strengen Religionslehrerin. Die Videos bekommen einen anderen Ton. Die Followerzahl reduziert sich weiterhin, was gleichermaßen an Wichtigkeit für Ruby verliert. Sie ist inzwischen zur Jüngerin von Jodie Hildebrand geworden und Rubys einziges Ziel ist es jetzt, Jodies Ansprüchen an moralische Integrität zu genügen und damit ihren eigenen strengen religiösen Grundsätzen. Zu diesem Zeitpunkt therapiert Jodie Hildebrand die halbe Gemeinde. Die Paare trennen sich reihenweise. Jodie gründet Connections, eine Gemeinschaft, die sie nutzte, um ihre Vorstellung von Reinheit und Perfektion über Gruppentherapie und Selbsthilfeangebote vor allem an die Frauen der Gemeinde zu verkaufen. Und darüber hinaus noch einiges mehr. Ruby ist Teil dieser Bewegung, hängt geradezu an Jodys Lippen. Kevin äußert sogar seine Bedenken. Er spricht seine Frau darauf an, dass sich Jodys Gruppen anfühlen wie ein männerhassender Kult, aber Ruby will davon nichts hören. Vielfach geht es um die Sexualität von Männern, um die Kontrolle von Lust und vor allem die fehlende Fähigkeit von Männern, ihre eigene Sexualität zu kontrollieren. Eines Tages legt Ruby Kevin nahe, er soll doch einer Connections-Männergruppe beitreten. Kevin folgt dem Wunsch und findet sich auf einmal in einer Selbsthilfegruppe für süchtige Männer wieder. Bald versteht Kevin, warum er dort gelandet ist. Er ist pornosüchtig, das sieht er jetzt natürlich auch selbst ein, vor allem weil Jody ihn immer als positives Beispiel des Mannseins in der Gruppe anführt. Kevin stehe zu seinen Schwächen, er stehe außerdem auf, um sie abzulegen und das sei die Aufgabe eines Mannes im Leben. Alles, was Kevin sich wünscht, ist Lob. Es fühlt sich gut an, wie Jody mit und über ihn redet und die neue Art, wie Ruby ihn jetzt anschaut. Die Beziehung der beiden stabilisiert sich, die Leidenschaft zwischen den Eheleuten erwacht erneut und Ruby ist deutlich weniger aggressiv. Jodys Therapie zeigt scheinbar Wirkung und auch die anderen Familienmitglieder erinnern sich an eine erneute glückliche Zeit. Jodys Methoden tragen Früchte und so ist es wenig verwunderlich, dass Ruby sich selbst zur Coachin nach Jodys Vorbild ausbilden lässt. Und die Frankies werden zu Gesicht und Sprachrohr von Connections. Gleichzeitig nähern sich Ruby und Jody weiter an. Jody macht sich Rubys nach wie vor hohe Reichweite zunutze, behandelt sie besser als andere Klientinnen. Das gipfelt in einem sehr gewichtigen Schritt. Nach dem Wendepunkt von 8 Passengers wird daraus Moms of Truth. Und damit ändert sich die Social-Media-Präsenz der Familie Frankie dramatisch. Der nach wie vor followerstarke Kanal ist ab sofort der Ort, an dem Jody und Ruby Seite an Seite die Wahrheit in die Welt hinausbringen. In einem der ersten Videos erklärt Ruby ihren Entschluss, nicht mehr zu vloggen. Ihr wollt wissen, warum ich nicht mehr vlogge? Wegen meiner Kinder, sagt sie unter Tränen. Kein Geld der Welt. Und ich habe Millionen gemacht. Ist es wert, dass meine Kinder verletzt werden? Sie wurden durch die Kommentare und Ratschläge der Leute im Internet verletzt. Und sie hatten keine Mutter, der es egal war, was andere denken. Was klingt wie ein emanzipatorisches Manifest einer Mutter, die sich von den Erwartungen der Öffentlichkeit zugunsten ihrer Kinder losgesagt hat, täuscht. Es ist der Beginn einer gar toxischen Verbindung, die die Kinder noch weit mehr verletzen sollte. Es ist 2020. Covid-19 greift um sich und löst eine weltweite Pandemie aus. Täglich sterben unzählige Menschen während des Coronavirus. In Salt Lake City, sozusagen der Hauptstadt des Mormonentums, ereignet sich außerdem ein Erdbeben der Stärke 5,8. Wasser auf die Mühlen der religiösen Doktrin. Denn das jüngste Gericht, auf das sich alle Gemeindemitglieder ihr Leben lang vorbereiten, steht offenbar endlich bevor. Endlich wird sich moralische Integrität und alle wohlwollend angenommenen Einschränkungen des Lebens im Wertekonstrukt der Religion auszahlen. Das glauben zumindest Ruby und Kevin Frankie. Und so bereiten sie sich auf das Ende der Welt und die Wiederkunft Christi vor. Indem sie was tun? Natürlich, preppen. Prepping ist fest verankert in der Religion der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Denn wenn man sich auf den Weltuntergang vorbereitet, in seinem ganzen Dasein auf der Erde, dann möchte man ja nicht verhungern, wenn er endlich kommt. Die Kirche empfiehlt einen Vorrat lange haltbarer Lebensmittel. Zitat von der Webseite der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Lagern Sie in Ihrem 3-Monats-Vorrat Lebensmittel, die Sie normalerweise täglich essen. Beim Aufbau eines Vorrats für den längerfristigen Bedarf konzentrieren Sie sich auf Grundnahrungsmittel, die 30 Jahre oder länger haltbar sind, wie Weizen, Reis, Nudeln, Hafer, Bohnen und Kartoffeln. Gehen Sie von der Menge an Lebensmitteln aus, die Sie kaufen müssten, damit Ihre Familie einen Tag lang satt wird, und multiplizieren Sie diese mit 7. So viele Nahrungsmittel brauchen Sie für einen Wochenvorrat. Sobald Sie einen Wochenvorrat haben, können Sie ihn nach und nach so erweitern, dass er für einen Monat und schließlich für 3 Monate reicht. Zur Berechnung des Bedarfs an Lebensmitteln für die langfristige Lagerung multiplizieren Sie die Anzahl Ihrer Familienmitglieder mit 2. Das Ergebnis ist ein Schätzwert dafür, wie viele Behälter von jedem der wichtigsten Grundnahrungsmittel, Weizen, Reis und so weiter, Sie benötigen. Dann verdoppeln Sie die Anzahl der Behälter an Weizen oder Reis, je nachdem, was Sie bevorzugen, und Ihr Vorrat für die langfristige Lagerung ist komplett. Und so stapeln sich auch bei den Frankies bald die Vorräte für die erwartete Apokalypse, aus der die Frankies als frohlockende Familie hervorgehen würden. Denn sie sind, nicht zuletzt auch mit Jodys Hilfe, den meisten Menschen moralisch weit überlegen. Natürlich darf die ein oder andere Unterrichtseinheit zum Preppen auch bei Moms of Truth nicht fehlen. So wird aufgezeichnet, wie die beiden Frauen Fässer und Regale bis unter die Decke stapeln. Doch die Apokalypse bleibt aus. Corona grassiert in Wellenbewegungen. Die ganze Welt wird Zeuge. Nicht jedoch vom Niedergang der Welt. Das Mindset der Frankies allerdings bleibt an Ort und Stelle. Im Mai 2021 ruft Jody Ruby an. Sie berichtet, sie sei von vermummten Schattengestalten verfolgt und ist nachts an ihrem Bett heimgesucht worden. Kevin und Ruby glauben ihr. Sie glauben fest an den Weltuntergang und sie sind bereit für etwas Großes, wenn die irdische Welt endlich mit der göttlichen verschmilzt. Natürlich sind sie dementsprechend auch bereit zu glauben, dass Jody umsessen ist. Die Frankies besuchen Jody und bleiben eine Weile vor Ort. Dort begreifen sie das Ausmaß der Vorbereitung auf die Apokalypse. Bis unter die Decke gestapelte Vorräte im Keller, unzählige große, voll ausgerüstete Räume. Es sieht aus, als würde Jody dort mit ihrer Familie und Kindern leben. Und kurz nach der Ankunft der Frankies beginnt es. Es gibt einen großen Knall im Keller, aber die Ursache ist nicht auffindbar. Am obersten Rand der Fensterscheibe im Wohnraum taucht ein riesenhafter Handabdruck auf. Kevin ist davon überzeugt, hier ist etwas Übernatürliches am Werk. Jodys Bischof ist auch zugegen. Er segnet die völlig aufgelöste Jody und ihr Haus. Aber schnell ist klar, das ist nicht die Lösung für Satans Präsenz im Hause Hildebrand. Sie soll mit zu den Frankies nach Hause kommen. Dort könnte sie heilen. Die Tage des jüngsten Gerichts sind angebrochen und Ruby ist Teil des göttlichen Plans. Bei ihr zu Hause kann Jody heilen, da ist sie sicher. Noch von unterwegs ruft Ruby ihre Tochter Sherry an und sagt, sie soll alles, was sie braucht, aus ihrem Zimmer schaffen. Jody bekomme das Zimmer ab sofort. Ruby geht von ein paar Tagen, vielleicht ein paar Wochen aus und tut, wie ihr geheißen. Auch Chad wundert sich nicht weiter. Er hat Wertschätzung und Liebe für Jody nach all der Zeit der Therapie. Vor allem ist Chad plötzlich gar nicht mehr der Kern der Probleme im Hause Frankie und die Aufmerksamkeit verlagert sich erstmals auf die beiden jüngsten Kinder der Familie. Die beiden widersprechen ihrer Mutter oder sind manchmal unhöflich. Währenddessen kolportiert Jody, dass Kinder, egal in welchem Alter, kein Anrecht auf Privatsphäre haben. Das sei keine Geschmacksfrage der Erziehung, sondern eine der Verantwortung und wie weit die Eltern diese übernehmen. Sherry und Chad beginnen Jodys Aufenthalt zu hinterfragen. Sherry googelt Jody sogar und stellt fest, dass ihre eigenen Kinder keinen Kontakt zu ihr pflegen und dass sie in der Zwischenzeit ihre Therapeutinnenlizenz eingebüßt hatte und dass sie außerdem keine Psychologin ist, entgegen ihrer Behauptungen. Die Online-Rezensionen sprechen ebenfalls für sich. Jody Hildebrand zerstört Familien. Das stellt die ältesten Kinder der Frankies, besonders Sherry, vor die Frage, warum ist diese Frau in unserem Haus? Sherrys Radar gibt Alarm und sie erzählt auch ihren Eltern von ihrer Entdeckung. Aber die tun all das ab. Schließlich hat Jody auch für diese Internetfunde plausible Erklärungen. Kurz darauf verfällt Jody in tranceartige Zustände. Sie ist kaum ansprechbar, spricht in anderen Stimmen, stöhnt und schlägt um sich. Ruby glaubt daran, dass all das vorherbestimmt ist und dass sie und ihr Mann Kevin dafür verantwortlich sind, Jody dabei zu helfen, diese Dämonen loszuwerden. Sie versuchen, die Dämonen auszutreiben, tatsächlich einen Exorzismus durchzuführen. Kevin nennt alle Namen für Jesus Christus, die ihm einfallen. Jody strampelt und faucht, heult und knurrt und zischt. Szenen wie aus Der Exorzist, aber bittere Realität im Hause Frankie. Zumindest für Kevin und Ruby. Wochenlang ändert sich der Zustand Jodys nicht und letzten Endes entscheiden die beiden Frauen, dass Ruby allein dafür verantwortlich ist, Jody zu erretten. Kevin fliegt raus und Ruby und Jody schlafen ab sofort in einem Zimmer. Währenddessen nimmt Kevin weiter an Jodys Männertherapiegruppe teil, doch auch dort ist der Ton nun ein anderer. Kevin, der tolle Mann, der Patriarch, das Vorbild ist plötzlich der Sündenbock. Statt ihn als gelobtes Beispiel hervorzuheben, beginnt Jody, Kevin vor versammelter Mannschaft klein zu machen. Weihnachten 2021 kommt. Chad erinnert sich, dass es ein sehr lustiges Weihnachten mit Jody gewesen sei. Allerdings auch das Weihnachten, an dem die beiden jüngsten der Frankie-Kinder keine Geschenke bekamen. Rubys Begründung? Die beiden jüngsten Kinder zeigen schon seit langer Zeit starke Anzeichen von Egoismus und Selbstsucht. Sie hatte gehofft, dass sie diesen Anzeichen durch das Verbot, die Schule zu besuchen, und dadurch, dass sie die Dielen im ganzen Haus schrubben mussten, Herr werden könnte. Zu Weihnachten keine Geschenke erscheint als das nächstprobate Mittel. Auch ein Geschenk von ihrer Freundin für die jüngste Tochter wird von Ruby an der Haustür abgefangen. Die Kinder müssen ihren Geschwistern beim Auspacken von deren Geschenken zusehen. Sherry, die älteste Tochter, ist bereits am College und kommt nur zu Weihnachten nach Hause. Sie bemerkt eine Veränderung in der Stimmung im Haus. Sie schläft bei ihren Schwestern, weil Jodie nach wie vor in Sherrys Zimmer wohnt. Und als sie einmal hineingeht, um etwas zu holen, entdeckt sie Unmengen von Kerzen und Massageöl. Sherry kommt insgeheim zu dem Entschluss, dass ihre Mutter und Jodie eine sexuelle Beziehung miteinander führen. Auch für Kevin ist in der Rückschau klar, warum er aus dem Weg geräumt werden musste und warum die Frauen gemeinsam Sherrys Zimmer bewohnten. Chad ist seiner Therapeutin und mittlerweile Freundin Jodie immer noch sehr verbunden. So sehr, dass er das Gefühl hat, ihr Fehltritte beichten zu müssen. Diese Fehltritte bestehen im Rummachen mit gleichaltrigen Mädchen und im Konsum von Pornografie. Als er ihr im Sommer 2022 gesteht, dass er in ihrer Abwesenheit im Internet Pornos geschaut habe, bringt Jodie ihn dazu, seiner Mutter ebenfalls davon zu erzählen. Und das führt zu einem schwerwiegenden Gedankenschluss bei Ruby. All die Dinge, die Jodie widerfahren sind, die dämonischen, außerweltlichen Erfahrungen, die Angriffe auf Jodie im Hause der Frankies, all das ist aufgrund von Chads moralischen Verfehlungen geschehen. Die Folge ist, dass auch Chad mit 17 Jahren und damit auch das zweitälteste Kind der Frankies das Elternhaus verlässt. Und mit ihm geht Kevin, der ehemalige Patriarch, rausgeworfen von seiner Frau aufgrund seines Egoismus, seiner Verfehlungen, die nun auch auf seinen Sohn übergreifen. Ruby handele nach Gottes Wille, gemeinsam mit Jodie. Aber er, Kevin, halte sie zurück, er bremse sie aus. Kevin gibt sich geschlagen. Er liebt seine Frau und seine Kinder. Er glaubt an das, was Ruby ihm sagt. Es ist seine Schuld. Er wird eine Zeit lang weggehen und an sich arbeiten, um dann zur Familie zurückzukehren und der Vater und Ehemann zu sein, den Ruby und die Kinder verdienen. Der Abschied fällt schwer, aber Kevin selbst weiß, dass es die richtige Entscheidung ist. Die dramatischen Szenen des Abschieds zwischen Kevin und seinen jungen Kindern werden von einer lächelnden Jodie auf Fotos festgehalten. Kevin ruft anschließend auch seine älteste Tochter Sherry an, sagt ihr, dass Ruby ihn gebeten habe, das Haus zu verlassen und dass er wiederum sie, Sherry, bitte, sich von ihm und Chad fernzuhalten. Insbesondere macht sich Sherry aber Sorgen um ihre kleinen Geschwister und es hagelt vorwurfsvolle Nachrichten von ihrer Mutter, in denen diese Sherry vorhält, Grenzen zu überschreiten, indem sie sich nicht an das ihr von der Familie, einschließlich ihrem abtrünnigen, sündigen Vater, der seine Verfehlungen einsieht, auferlegte Kontaktverbot zu Bruder und Vater hält. Daraufhin soll auch Sherry ihre Strafe bekommen. Sie wird aus der Familienversicherung gestrichen, soll sich ab sofort selbst um Kranken- und Kfz-Versicherung kümmern. Sherry ist verwirrt, weiß nicht, was los ist. Also setzt sie sich kurzerhand ins Auto und fährt zu ihrem Elternhaus. Sie wird von Ruby an der Tür abgefangen und weggeschickt. Sherry habe gezeigt, dass sie kein Teil der Familie mehr sein wolle. Sie solle sich demnach fernhalten. Ruby ist während ihrer Ansprache emotionslos und feindselig, auch als Sherry sie unter Tränen anfleht, den Kontakt nicht abbrechen zu lassen. Sherry ist klar, das ist nicht mehr ihre Mutter. Und nachdem nun Vater Kevin, Sherry und Chad das Haus verlassen und den Kontakt abbrechen mussten, bleiben die vier jüngsten Kinder der Frankies allein mit Ruby und Jodie im Haus zurück.
Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit am Tag und meiner Meinung nach auch die spaßigste, vor allem im Herbst, daher hier jetzt mein absolut liebstes Porridge-Rezept für die kalte Jahreszeit in freundlicher Zusammenarbeit mit Koro. Die Basis sind obviously Haferflocken, die einfach mit Wasser oder Hafermilch aufkochen, dann mit dem Koro Pumpkin Spice Gewürz würzen und ich rühre da noch immer einen Löffel vom Koro Bio Mandelmus mit Zimt und Vanille unter. Leute, das Zeug ist einfach göttlich und damit habt ihr dann eigentlich auch schon die perfekte Basis und fürs Topping würfelt ihr einen Apfel, den bratet ihr in Kokosöl an, bis er so richtig schön weich und sapschig geworden ist. Und auch der darf natürlich gerne auch nochmal mit ordentlich Zimt gewürzt werden. Und im Wesentlichen war es das eigentlich schon. Allerdings experimentiere ich, was das Topping betrifft, ganz gerne so ein bisschen rum und wechsle da munter durch, je nachdem, was ich gerade so da habe. Und weil so ein gewisser Crunch bei der ganzen Sache natürlich nicht fehlen darf, schmeiße ich momentan noch immer eine Hand von den Bio-Mini-Zimtis, ebenfalls von Koro, auf das Ganze drauf. Aber auch Nüsse jeglicher Art funktionieren hier super. Also ganz heiße Empfehlung von mir. Probiert's mal aus. Ob als Frühstück oder als Seelenwärmer-Snack zwischendurch. Und alle von mir hier aufgelisteten Produkte findet ihr bei Koro und mit unserem Code Stimmen im Kopf, alles groß und zusammengeschrieben, könnt ihr dann nochmal 5% auf euren Einkauf dort sparen. Und falls euch das alles jetzt ein bisschen zu schnell ging, der Link zu Koro, den Code und natürlich auch das Rezept habe ich euch in unserer Folgenbeschreibung und in unserem Linktree nochmal hinterlegt. Wir bedanken uns bei Koro und hier geht's jetzt weiter mit der Folge.
Ab jetzt wird es still um das Haus der Frankies. Die Kinder, einst quirlig und aufgeweckt, sieht und hört man kaum noch. Die Nachbarn schauen mit Sorge auf das schöne Anwesen auf der gegenüberliegenden Seite. Kevin ist fest entschlossen, alles zu tun, um seine Ehe zu retten und um Jody zu signalisieren, dass er genau dazu bereit ist. Er will um jeden Preis seine Ehe mit Ruby retten, völlig egal, wie lange es dauern mag. Also hält er sich zurück, bleibt fern. Chad, der inzwischen auf den Campus der nahegelegenen Uni gezogen ist, hält weiter an seiner Therapie mit Jody fest. Jeden Dienstag treffen sie sich online. Auch er ist unter der Kontrolle Jodys und sein größtes Ziel ist, seine Mutter und Jody stolz zu machen und ihnen zu zeigen, dass er sich verändert hat. Die Moms of Truth produzieren weiterhin fleißig Content. Dort heißt es inzwischen seitens Ruby: Prinzipien sind mir wichtiger als meine Kinder. Lass die Kinder nicht bestimmen, wo es lang geht. Die Community äußert sich entsprechend. This feels so dark. Kevin needs to get his kids. Das fühlt sich so düster an. Kevin sollte seine Kinder holen. Die Nachbarn sehen die kleinen Gesichter der Kinder am Fenster des Hauses der Frankies, während Rubys Auto tagelang aus der Auffahrt verschwindet.
Notrufzentrale?
Hi, my name is Sherry Frankie. My four younger siblings are living in Springville, and my neighbors have been telling me that they have been left home alone, and so I was curious if someone could go check on them.
Have you spoke with your parents?
They've cut me off, so we're not really on speaking terms.
Nicht nur Sherry ist weiterhin in Gedanken bei ihren Geschwistern. Auch die Nachbarn rufen unzählige Male beim Jugendamt an. Aber bei den Frankies öffnet niemand mehr die Tür. Kevin blockiert sowohl seine Tochter als auch die Nachbarn, nachdem diese ihm besorgte Nachrichten schicken. Das Jugendamt befragt die Nachbarn. Diese nehmen die Kinder, wenn sie sie sehen, zwar als verschlossen und distanziert wahr, können aber keine Anzeichen von physischem Missbrauch zu Protokoll geben. Das Jugendamt schließt die Akte und die Polizei bekommt den beantragten Durchsuchungsbefehl ohne sichtbare und stichhaltige Nachweise für eine Kindeswohlgefährdung auch nicht. Die Behörden ziehen also sämtlich unverrichteter Dinge wieder ab. Ab diesem Zeitpunkt sind die Kinder wie vom Erdboden verschluckt und werden draußen nie wieder gesehen. Die Autos und Sachen sind verschwunden. Die Bewohner des Hauses Frankie sind weitergezogen. Ins 4 Stunden entfernte St. George. In die Wüste. Ins Haus von Jody Hildebrand. 30. August 2023. Im Santa Clara Ivins Police Department klingelt das Telefon. Ein Mann ist dran und erklärt, ein 12-jähriger Junge, abgemagert, durstig und mit Fesselverletzungen, sei auf der Veranda aufgetaucht. Der Mann ist vom Anblick des Jungen verstört, empfindet unendliches Mitgefühl für den kleinen Kerl. Als die Polizei wenig später eintrifft, fängt der Junge an, die Ansätze von dem zu berichten, was er in den letzten Monaten und Jahren hatte durchmachen müssen. Seine kleine Schwester sei auch im Haus von Jody Hildebrand. Er habe sie seit einem Monat nicht mehr gesehen, nur gehört. Sie seien innerhalb des Hauses voneinander getrennt gewesen. Die Polizisten stürmen das Anwesen. Als Jody ihnen auf lautes Klopfen die Tür öffnet, hat sie bereits ihren Rechtsanwalt am Telefon. Die Ermittler durchkämmen das Haus und stoßen im Keller auf einen Tresorraum, einen Panikraum mit Toilette und Waschbecken und auf die Prepper-Vorräte, die sich bis unter die Decke der glatten Betonwände im Keller stapeln. Im an ein Schlafzimmer angrenzenden Badezimmer im ersten Stock entdecken sie ein Kind, das auf dem Boden kauert. Ein Mädchen, abgemagert, mit rasiertem Schädel. Es spricht nicht. Bist du okay? Hast du Angst? Ein Nicken. Was für ein Mensch tut Kindern so etwas an? Kevin Frankies Telefon klingelt. Das Display zeigt den Namen Ruby, dahinter ein Herz-Emoji. Kevins Herz setzt einen Schlag aus. Zum ersten Mal seit über einem Jahr würde er wieder mit der Frau sprechen, die er von ganzem Herzen liebte. Als Ruby ihm erklärt, seine beiden jüngsten Kinder seien von Dämonen besessen, fragt er, wie Ruby darauf komme. Die Antwort: sie hätten es gestanden. Das sei seine Chance, sich reinzuwaschen, sagt Ruby ihm. Er soll die Kinder vom Polizeipräsidium abholen. Und Kevin tut, wie ihm geheißen. In der Schublade des Safe Rooms im Keller finden die Beamten Seile, Handschellen, Mullbinden, Klebeband und eine Paste aus Cayennepfeffer und Honig. Sie finden außer dem Mädchen im Obergeschoss niemand anderen. Von den beiden mittleren Frankie-Schwestern fehlt jede Spur. Die örtliche Polizeibehörde in der Nachbarschaft des verlassenen Frankie-Elternhauses durchsucht auch dort jedes Zimmer, aber findet niemanden. Die beiden mittleren Schwestern werden schließlich in der Nähe des Frankie-Hauses bei einer Freundin der Familie gefunden. Sie sind körperlich unversehrt. Während der Durchsuchung von Jodys Haus in St. George taucht Ruby zunächst die ganze Zeit nicht auf, bis sie plötzlich im Wohnzimmer steht. Sie spricht nicht mit der Beamtin, die sie nun verhaftet. Als Kevin beim Polizeirevier ankommt, ahnt er noch nicht, was ihn dort erwartet. »Hi, mein Name ist Kevin Frankie. Ich bin hier, um meine Kinder abzuholen. Sie warten hier auf mich.« Er wird in einen Raum geführt, in dem zwei Beamte auf ihn warten. Er ist verwirrt, versteht die Situation nicht. Er will schließlich nur seine Kinder abholen. »Wie viele Kinder er habe?«, fragen sie. »6«, antwortet er. »Ob sie alle bei ihm leben?« »Nein, er habe sie seit einem Jahr nicht mehr gesehen.« Er wird nervös, hat Angst vor diesen Wölfen, die seine Familie auseinanderreißen wollen. Er habe nur eine Nachricht bekommen, dass er seine Kinder auf dem Polizeirevier abholen solle. Von wem die Nachricht gekommen sei, will er auf Nachfrage lieber nicht sagen. Er hat Angst, irgendetwas zu tun, was die Polizei auf Ruby hetzen könnte. Er versucht, seine Frau zu beschützen. Die Beamten erklären Kevin den Zustand seines jüngsten Sohnes. Dass er um Essen und Wasser bettelte, gefährlich unterernährt mit Verletzungen, die eine Geschichte von Gewalt und Misshandlungen erzählen. Kevin kann das nicht glauben. Seit einem Jahr fällt sein Blick jeden Tag auf das Bild seiner Familie an seiner Wand. Jeden Tag arbeitet er hart an sich und daran, eines Tages zu seiner Familie, zu seinen Kindern und seiner Frau zurückkehren zu dürfen. Er kriegt das Bild, das die Schilderungen der Beamten vom Zustand seines Sohnes gezeichnet haben, nicht über das Bild seiner Familie in seinem Kopf gelegt. Es passt einfach nicht zusammen. Er unterstützt seine Frau, er unterstützt Jodys Lehren und er möchte doch einfach nur zurück zu seiner Familie. Ruby sagt derweil kein Wort in ihrer Befragung, beantwortet keine Frage zu ihren Lebensumständen oder ihren Kindern. Sie blinzelt hin und wieder. Letzten Endes sagt sie nur: ich warte auf meinen Anwalt. Jody hingegen versucht, die Polizeibeamten um ihre charmanten Finger zu wickeln. Die Beamten seien ja nett, aber sie sei Psychologin. Sie habe zuhauf erlebt, wie Menschen die Dinge verdrehen. Sie will ja offen sein, aber ihr Anwalt habe ihr abgeraten. Daher werde sie nun auch nichts sagen, obwohl sie durchaus kooperativ sei. Sie sei auf der richtigen Seite, auf der Seite der Polizei, aber sie sei nicht sicher, ob ihre Worte verdreht würden. Auch die doppelte Aufzeichnung, Audio und Video, ist Jody nicht ausreichend sicher. Also bleibt auch sie zunächst stumm. Chad sitzt gerade auf der Arbeit. Er ist Bademeister im örtlichen Schwimmbad in Springville, wo die Familie einst gemeinsam gelebt hat, als seine Chefin zu ihm kommt. »Es tut mir so leid, Chad. Es ist überall in den Nachrichten. Sag Bescheid, wenn du was brauchst.« Er hat keine Ahnung, wovon sie spricht, und googelt in seiner Pause. Er kann nicht glauben, was er liest. Das muss eine Falle sein. Er glaubt immer noch, dass seine Mutter und Jody von Gott auserwählt sind. Die letzten Tage stehen nach wie vor der Tür. Das Gefängnis, in dem sie sitzen, wird einstürzen und Jody und Ruby werden lebendig und kraftstrotzend aus den Trümmern hervortreten. All das ist sicher Teil des göttlichen Plans. Wie wenig göttlich all die Geschehnisse im Hause Hildebrand wirklich waren, erfahren in der Zwischenzeit die Ermittler vom jüngsten Sohn der Frankies. Er war gezwungen worden, gefesselt und mit Gewichten beschwert, stundenlang in der Sonne Utahs zu stehen oder den ganzen Tag auf einem Trampolin zu springen. Manchmal wurden er und seine kleine Schwester zur Hellhole Road gefahren. Diese Straße liegt einsam mitten in der Wüste. Dort zwangen Jody und seine Mutter die Kinder zu rennen. Die Polizeibeamtin kehrt noch einmal in das Haus in St. George zurück, um weitere Beweise zu sichern. In Rubys Schlafzimmer findet sie eine blaue Mappe. Darin befindet sich das Tagebuch Ruby Frankies. Aus diesem Tagebuch geht hervor, dass Ruby wirklich glaubte, ihre Kinder seien von Dämonen besessen. Dass sie wirklich glaubte, der Schmerz, den sie ihnen täglich zufügte, diene einem höheren Zweck, nämlich sie davon zu befreien. Das jüngste Gericht stand ins Haus und Ruby wusste, dass alles, was unrein ist, nicht in die Ewigkeit aufsteigen kann. Also war sie fest davon überzeugt, das Richtige zu tun und ihre Kinder auf diese Weise zu retten. Dass Schmerz ihre Kinder wieder zu Gott führen würde. Ich stoße ihn in die Sonne. Er kommt zurück. Ich habe einen Kaktusschürhaken. Als ich diesen in seinen Rücken stoße, damit er zurück in die Sonne geht, zuckt er nicht einmal. Ich sage, richte deinem Dämonenfreund aus, dass ich nicht ruhen, nicht nachgeben, nicht aufhören werde. Ich werde ihn bekämpfen, bis du stirbst. Zitat Ende. Für die Ermittler besteht kein Zweifel daran, dass der Mut des jüngsten Frankie-Sohns, die Nachbarn um Hilfe zu bitten, ihm und seiner Schwester das Leben rettete. Chad kontaktiert Jody, dann seine Mutter, erhält aber keine Antwort. Als nächstes kontaktiert er seinen Vater. Die beiden treffen sich am ehemaligen Familienhaus in Springville und Kevin erzählt seinem ältesten Sohn von der Besessenheit seiner jüngeren Geschwister und von den Dingen, die sie getan haben. Chad findet das alles nachvollziehbar. Er weiß, dass die Handlungen seiner Mutter in diesem Fall das Richtige waren. Die beiden betreten das Haus zum ersten Mal seit über einem Jahr und finden Chaos vor. Überall stehen Eimer und andere Behälter, die dort verbliebenen Dinge liegen auf dem Boden verstreut. Schränke und Schubladen sind leer. Kevin kann auch dieses Bild nicht mit dem übereinbringen, was er tief in seinem Herzen über seine Frau und deren Handlungen geglaubt hatte. Nämlich, dass alles so seine Richtigkeit hat, da sie schließlich im Auftrag des Herrn handelt. Leise Zweifel regen sich im Unterbewusstsein des Familienvaters, vor allem als die Nachbarn hinzukommen. Er sich für das Chaos entschuldigt und sie ihm erklären, dass es chaotisch ist, weil sie gepackt haben und nicht mehr zurückgekehrt sind. Kevin fällt aus allen Wolken. Er versteht nicht. Das ist doch ihr Zuhause. Sie leben doch hier. Warum sollten sie weggehen? Eine von vielen Fragen, die Kevin nun anfängt, endlich zu stellen. Was war bei ihm zu Hause los? Ist Ruby wirklich weggezogen? Was hat sich hier ereignet, nachdem er rausgeworfen worden war? Die Nachbarn werden Zeuge davon, wie Kevin anfängt zu begreifen. Es war alles eine Lüge, sagt er immer wieder und greift sich an den Kopf. Er kann kaum greifen, was ihm erzählt wird. Was er aber sehr wohl langsam aber sicher begreift, ist, dass er einer Gehirnwäsche unterzogen worden war. Plötzlich ergibt alles einen Sinn. Chad, wir wurden die ganze Zeit angelogen. Kein Kind ist besessen. Kein Kind hat die Dinge getan, von denen deine Mutter sagt, dass sie sie getan haben. Chad schließt die Augen. Er begreift, dass alles, was er in den letzten Jahren gelernt hat, eine Lüge war. Dass sein Leben, seine Werte auf einem Lügenkonstrukt basieren. Er schließt die Augen. Das Blut schießt ihm in den Kopf. Und er begreift, dass er die beiden Frauen, zu denen er so aufschaute, die er liebte und respektierte, nicht länger verteidigen kann. Kevin erkennt jetzt, viel zu spät, dass er die letzte Bastion seiner Kinder war. Die letzte Verteidigungslinie gegen eine Mutter, die der Gehirnwäsche einer kalkulierten, machthungrigen Sektenführerin erlegen war. Den beiden Frauen wird der Prozess gemacht. Vielmehr noch. Beide Frauen bekennen sich schuldig und werden im Rahmen eines Plea-Deals in 4 von 6 Fällen der Kindesmisshandlung schuldig gesprochen und beide zu 4 bis 30 Jahren Haft verurteilt. In ihrem Schlusswort sagt Ruby unter Tränen: »An meine Babys. Ich sehe jetzt, dass ich die letzten Jahre auf einem falschen Pfad unterwegs war, dass ich dachte, das Falsche wäre richtig und dunkel wäre hell.« Tochter Sherry glaubt ihr kein Wort. Sie ist diejenige, die als älteste der Geschwister vor allem räumlich die früheste Trennung von System und Dynamiken innerhalb der Familie vorgenommen hat. Sie hat schon zu viele Krokodilstränen ihrer Mutter gesehen. Sie ist sich sicher, sie wird nie wieder mit ihr reden. Entschuldigungen ändern nichts für sie. Sie sagt, wir haben eine Kindheit, eine Mutter. Und das war meine.
So.
Eieieiei. Boah, das ist auch, ich finde, dadurch, dass du quasi so viele Akteure hast, die da in diesem Konstrukt eine Rolle spielen und wie weitreichend das alles waren, dadurch diese Sektenstrukturen einfach, das ist ein Riesenwust an Scheiße, an Mindfuckery. Ich weiß leider nicht, wie ich es anders
auf das Wort kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Und auch auf Mindfuckery? Die Mechanismen. Ja.
Auf die aber also, ne, wie immer, wenn man, also jetzt spontan fällt mir dazu irgendwie direkt ein, ich finde, man denkt erst, dass Ruby Frankie einfach mit sehr viel Kalkül agiert und einfach wirklich eine grausame Frau ist, aber irgendwann kommt der Punkt, wo man irgendwie realisiert oder sich die Frage stellt, ob, also die glaubt das wirklich. Mhm. Also wo das in so ein total psychotisches Narrativ abdriftet.
Mhm.
Und da, das habe ich auch hier in der Serie gesagt, hier ist Stimme im Kopf Stranger Crimes. Das muss nicht so sein, aber Religion kann einen wunderbaren Nährboden für genau sowas bieten.
Auf jeden Fall.
Für Leute, die sich da einfach komplett verrennen, komplett drin verlieren. Ey, immer wenn Dinge zu extrem werden, das, egal ob jetzt Religion oder was anderes, ist selten gut.
Ja. Wir kommen jetzt gleich mal auf diesen, ich nenne es jetzt Gehirnwäsche, ich benutze das Wort jetzt, weil das tatsächlich etwas ist, was da passiert ist.
Ja, auch wie, also allein Kevin. Ein Jahr, kein Kontakt. Mhm. Und man denkt, okay, so langsam, irgendwann fängt man an, sich davon zu distanzieren.
Zumindest von der Frau.
Man reflektiert vielleicht, man denkt über einiges nach und man denkt sich, boah, der Groschen müsste doch mal fallen. Aber dann meldet sie sich nach einem Jahr und er ist einfach,
yippie-yay,
Chat genauso.
Ja.
Ne, dadurch, dass der da also mit dieser Gehirnwäsche aufgewachsen ist, also wirklich, was alles nötig ist, damit, also ich, um echt zu sein, hatte ich gar nicht mehr damit gerechnet, dass die beiden überhaupt noch einen Realisationsmoment haben, wo sie reflektieren, dass eigentlich die Wahrheit, die sie jahrelang gelebt haben oder ihr ganzes Leben lang gelebt haben fast, dass es einfach nur Lügen sind.
Vor allem, wenn man in Betracht zieht, dass die beiden sogar mit den Informationen über die schweren Verletzungen, die ihre Geschwister davon getragen haben, immer noch sagen, das wird schon das Richtige gewesen sein.
Genau. So, ja. Ne? Ja.
Ich finde es halt auch generell krass. Man muss jetzt einfach nochmal an der Stelle sagen, es geht ja nicht um Gehirnwäsche im Sinne von Christentum oder Mormonentum, ne? Also, das ist nicht die Gehirnwäsche, die gemeint ist. Also
nein, das ist
natürlich Quatsch. Sondern da ist halt viel mehr passiert. Dazu kommen wir gleich noch.
Ja, auch diese Kinder von den Dämonen besessen.
Genau.
Sind
und dann fragt und Kevin, wie kommst du darauf, anstatt zu sagen, sag mal, hast du die Pfanne heiß?
Ja.
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 Genau. Ja, nee. Sag mal, hast du die Pfanne heiß? Ja,
das ist ja wirklich so.
Eine berechtigte Frage. Ja. Und dann halt auch mit den entsprechenden Maßnahmen. Glaub von mir aus, dass dein Kind vom Dämon besessen ist. Aber physische Folter, spätestens da kann man mal fragen, hast du die Pfanne heiß?
Ja. Also erstmal können wir ja vielleicht noch darüber sprechen, was wir zum Strafmaß sagen. Also auch das ist etwas, das darf auch in dieser Folge nicht fehlen, denke ich. Weil wir sind auch in der TLC-Folge über das Strafmaß gestolpert. Und ich habe jetzt hier die Gelegenheit, das etwas ausführlicher auch zu erläutern. Was war dein erster Eindruck? Ganz allererster Eindruck. Jetzt warst du natürlich schon geprimed, weil wir uns natürlich am Rand eben schon mit dem Fall beschäftigt haben. Was hättest du oder was hast du, als du unvoreingenommen diese Information zum ersten Mal gehört hast, was hast du zu dem Strafmaß gesagt?
Also die Spanne, die auf dem Spiel steht, ist ja sehr groß.
Ja, genau.
Und ich weiß, dass wir uns initial bei dem Mindestmaß dachten, das kann halt gar nicht angehen.
Ja. Ja, also es ist so, dass es in Utah 4 Kategorien von Verbrechen gibt. Die ersten Grades, die zweiten Grades, dritten Grades und die sogenannten Kapitalverbrechen. Und das Gericht hat Jodys und Rubys Taten als Verbrechen zweiten Grades eingeordnet und darauf steht eine Strafe von 1 bis 15 Jahren im Gefängnis pro Case quasi.
Okay.
Der Schuldspruch lautet also hier 1 bis 15 Jahre in 4 Fällen. Das heißt, es ist das maximale Strafmaß, was sie in der Kategorie.
Jetzt könnten dann ja auch 4 mal 15 Jahre sein.
Ganz genau.
Ja.
Das heißt, es wäre bei beiden Frauen genau also 4 bis 60 Jahre pro Nase.
Vier ist zu wenig.
Absolut. Die Sache ist, Ich konnte bei meiner Recherche kein festes Strafmaß finden, bin aber eben auf Artikel gestoßen, die sagen, okay, 4 Jahre sind gesetzt und danach gibt es dann, also 4 Jahre lang haben die keine Möglichkeiten, Bewährungsverfahren anzustreben. Und
dann wird immer wieder
dann
neu
entschieden. Dann wird immer wieder neu geprüft sozusagen.
Ja, und wahrscheinlich, da wird es kurz geprüft, aber ziemlich sicher wird das für eine ganze Weile erstmal wieder aufgeschoben.
Also das, was du vorhin gesagt hast, ist Ruby eine geläuterte Mutter, die tatsächlich vor Gericht die Wahrheit gesprochen hat und die gesagt hat, okay, ich habe es einfach nicht gerafft, ich bin selbst brainwashed gewesen. Das sind halt Sachen, das muss das Gericht beurteilen.
Oh, sorry, ganz ehrlich, ne? Fehler schützen vor Strafe nicht.
Nee, vor Strafe nicht, aber dann würdest du ja quasi, also du hast ja dann einen psychologischen Grund,
ja,
der für diese Taten verantwortlich ist. Und in Deutschland ist es ja auch so, dass wenn der Psychologe, also wenn du quasi, obwohl sie ist ja nicht schuldunfähig gesprochen worden.
Genau, das ist ja auch wieder ein Spektrum. Also es kann sein, ja, vielleicht war sie wirklich selbst gebrainwashed. Trotzdem muss bestraft werden und das meiner Meinung nach, meines Gerechtigkeitsempfindens nach, länger als 4 Jahre, was diese Mutter, egal warum, ihren Kindern angetan hat, weil die sind für den Rest ihres Lebens gestraft.
Mhm.
Das ist mal klar.
Mhm. Auf jeden Fall.
So. Und, oh boah, ich komme auch gar nicht.
Ja.
Ich habe immer, also auch dieser Videoausschnitt, wo so nebenbei gesagt wird, dass der Junge jetzt irgendwie seit 8 Monaten auf diesem Sitzsack schläft oder Wochen, ich weiß es nicht, auf jeden Fall zu lang und sie lacht noch so.
Mhm.
Und da denke ich mir auch so ein bisschen, Gehirnwäsche, wirklich?
Ja, die hatten, glaube ich, ein bisschen den Bezug zur Realität verloren. Da
ja, aber
alle.
Komplett.
Er hat ja auch so drüber geschmunzelt. Also es ist ja schon so, ja, dass die gesamte Familie das gar nicht als
Bestrafung.
Doch, als Bestrafung auf jeden Fall. Aber ich glaube, sie hat ja dieses Video auch unbefangen hochgeladen. Das heißt, sie muss ja da auch schon davon ausgegangen sein,
dass sie was Richtiges
tut. Dass sie
das
Richtige tut.
Das kann sein. Aber nicht, auch wenn ich davon, pass auf, ich gehe jetzt davon aus, mein Kind ist vom Dämon besessen und ich muss es irgendwie bestrafen oder ich muss irgendwas tun, um es zu bereinigen, dann leide ich trotzdem unter dem Fakt, dass ich mein Kind bestrafen muss.
Absolut, du hast
das habe ich
recht.
Bei ihr jetzt nicht gesehen.
Ja, du hast total recht.
So.
Ja, es ist auf jeden Fall alles ziemlich schräg. Übrigens, um das zu dem Strafmaß nochmal eben abzuschließen, es scheint so zu sein, dass es eine Maximalstrafe gibt in Utah für diese Verbrechen zweiten Grades und die liegt bei 30 Jahren. Das heißt, selbst bei 4 bis 60 Jahren pro Nase sind beide Frauen wahrscheinlich maximal 30 Jahre in Haft. Also, ne, so.
Okay.
Übrigens, wir haben noch einen kleinen Schocker dabei. Kevin sagt auch jetzt quasi noch Folgendes. Ich weiß, was sie getan hat, trotzdem liebe ich sie. Ich habe sie immer geliebt. Für die Welt ist es leicht, diese Frau zu hassen und so viele Menschen wollen, dass ich in diesen Chor mit einstimme. Aber ich kann all meine Erinnerungen nicht ausblenden.
Das ist krass, oder?
Das finde ich auch.
Wie kann man einen Menschen so an sich binden?
Ich finde es auch krass. Ich glaube, also er sagt das natürlich dann noch so ein bisschen ausgeschmückter und sagt auch, dass er hat mit ihr eben Erinnerungen. Das sagen die Kinder übrigens auch, dass sie eben früher anders war. Und das porträtiert auch die Anfangsdarstellung tatsächlich recht realistisch. Die hatten eine sehr glückliche Familienzeit, bevor diese ganze Filmerei angefangen hat.
Ich glaube, das ist das halt wieder. Es ist nichts in dieser Welt, ist eigentlich schwarz oder weiß.
Genau. Es ist ein Abgrund, der über Jahre immer tiefer geworden ist. Und eigentlich war Ruby Frankie eine liebevolle Mutter. Die Kinder sagen auch alle, es war ein wundervolles Zuhause.
Bis zu einem gewissen Punkt.
Genau. Und ein sehr liebevolles Zuhause, in dem es auch immer laut war und auch laut sein durfte und in dem laut gelacht und gerannt wurde und so weiter.
Eine Frage.
Ja, bitte.
Das Jugendamt war ja relativ früh schon mit dem Fall betraut, beziehungsweise hat Nachbarn befragt, hat mehrere Anrufe erhalten, ist aber abgerückt, weil man keinen physischen Missbrauch nachweisen konnte.
Mhm.
Braucht es physischen Missbrauch, bis das Jugendamt tätig werden kann? Oder ist es wieder das Problem der Nachweisbarkeit?
Ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, aber ich glaube, also ich weiß auch nicht, wie es in Amerika ist, aber wenn man sich zum Beispiel in Deutschland mal umguckt, ne, so, wie viele Fälle gibt es denn? die wir teilweise auch schon beleuchtet haben im Podcast, die halt einfach durchs Raster gefallen sind. Klar. Auch obwohl Leute Bescheid gesagt haben. Ich glaube, dass der Eingriff, ein Kind aus einer Familie zu entfernen, ein so großer Eingriff in die Persönlichkeitsrechte von, also sowohl der Eltern als auch des Kindes ist, dass man sich da sehr scheut, diesen Eingriff vorzunehmen. Das
muss natürlich auch sehr krass geprüft werden.
Genau, und die Frage ist auch, die hat natürlich noch geblockt zu dem Zeitpunkt und so. Mhm. Die hatten ja auch, also das war ja alles öffentlich einsehbar. Und dann ist sie vielleicht irgendwie schräg und so, aber vielleicht war das so ein, du hast ja schon auch als Jugendamt dann irgendwie mitbekommen, dass diese Frau auch öffentlich tätig ist. Ich
könnte auch denken, gut, die Nachbarn haben die Schnauze voll, genau, mit der Filmerei, ja, genau, ich weiß, und wollen da jetzt also irgendwie so eins reinwürgen.
Ich kann mir die Beweggründe nur rein spekulieren, so, ich habe keine Ahnung warum und ob das ein Körper, also die Kinder haben sich ja auch nicht selber dazu geäußert. Man hätte vielleicht mal vorbeigehen und die Kinder selber fragen können. Die Frage ist aber natürlich auch, hätten die Kinder denn die Wahrheit gesagt?
Wahrscheinlich nicht. Das, also die waren ja selber total in diesem Glaubenskonstrukt gefangen irgendwie.
Genau.
Für Deutschland hätte ich potenziell, glaube ich, jemanden, den ich fragen könnte, wie das da in Jugendämtern ist.
Das wäre ja spannend.
Ja, das können wir dann vielleicht ergänzen.
Genau. So. Hallöchen, hier ist Zukunftspia. Ich habe mich einfach noch mal ein bisschen belesen zum Thema Inobhutnahme durch das Jugendamt, zumindest was Deutschland betrifft. Und zwar regelt diesen Fall der Paragraph 42 SGB 8. Und die Inobhutnahme durch das Jugendamt kann dann veranlasst werden, wenn das Kindeswohl gefährdet ist oder auf Wunsch des Kindes oder des Jugendlichen selbst. Diese Fälle der Kindeswohlgefährdung sind wohl unter anderem dann gegeben, wenn eine Drogensucht der Eltern vorliegt, eine Alkoholsucht der Eltern, Misshandlungen des Kindes, sexueller Missbrauch, Vernachlässigung, eine Überforderung der Eltern oder Kriminalität. Das Familiengericht wird in jedem Fall auf alle Fälle mit einbezogen. Allerdings ist es eben so, dass eine Inobhutnahme dann vorgenommen werden kann, wenn Gefahr in Verzug ist. Das heißt, wenn Nachweise für zum Beispiel die eben genannten Voraussetzungen vorliegen. So, in den USA ist es eigentlich ganz ähnlich. Da habe ich Folgendes recherchiert. Jeder Staat verfügt über ein eigenes Gesetz darüber, wann die Voraussetzungen für einen Kindesschutzfall vorliegen und wann ein solcher gemeldet werden muss. Und diese Meldung geht in den meisten Staaten an den Child Protective Service, kurz CPS, sozusagen das amerikanische Jugendamt. Für weitere Abklärungen oder Interventionen, also wahrscheinlich auch eine Inobhutnahme, muss die Kindesmisshandlung oder das Risiko einer Misshandlung, und zwar gemessen an den in dem jeweiligen Bundesstaat, weil das ist in Amerika ja auch noch immer eine ganz andere Nummer, geltenden Gesetz orientiert nachgewiesen werden. Also es geht quasi erstmal darum, welches Gesetz gilt in dem jeweiligen Bundesstaat. Nach welchen Kriterien richtet es sich da, ob eine Kindeswohlgefährdung vorliegt und ob sie gemeldet werden muss? Und anhand dessen müssen eben diese Kindeswohlgefährdungen nachgewiesen werden oder Gründe für einen Verdacht müssen vorliegen. Tatsächlich ist es aber so, dass im amerikanischen System die Barriere für einen Eingriff in die Privatsphäre sehr hoch ist, so wie ich es auch in der Folge vermutet habe. Und dementsprechend hoch liegt auch die Schwelle für eine tatsächliche Intervention. Und darin könnte hier auch die Begründung dafür liegen, dass das Jugendamt nicht eingegriffen hat. Chad bloggt jetzt übrigens selber und hat eine recht große Followerschaft. Mhm. Und Sherry hat auch lange gebloggt, hat sich aber aus dem Internet zurückgezogen und leitet aber eine Kampagne gegen Familienvlogging tatsächlich, ja, weil ihre Familie damit
kaputt gemacht.
Die ist auch, glaube ich, wenn ich hier richtig gelesen habe, ist aber jetzt gerade nur aus meiner Erinnerung heraus, ich habe dann mal ihr Profil, gibt es natürlich bei Instagram, da gibt es ein letztes Foto aus, also schon ein bisschen her, ein paar Jahre, wo sie eben sagt, so, sie ist jetzt, hat jetzt einen Partner und die wollen auch in die Familienplanung einsteigen und deswegen verabschiedet sie sich jetzt aus dem Internet. Also die hat sich quasi mit ihrer eigenen Entscheidung, Familie zu gründen, aus dem Internet zurückgezogen.
Ja.
Jody und Ruby äußern sich natürlich nicht öffentlich zu den Geschehnissen. Und trotzdem noch, Kevin hat trotzdem die Scheidung eingereicht.
Okay, das ist immer, also er reflektiert wenigstens, dass das, also ich verstehe das ja auch irgendwie, wenn da diese alten nostalgischen, positiven Gefühle sind und so. Und man hatte mal eine schöne Zeit zusammen und so. Diese Erinnerungen dürfen natürlich da sein, die dürfen weiterhin Bestand haben und auch mit positiven Gefühlen halt konnotiert sein. Aber es ist irgendwie ein bisschen erleichternd, dass er trotzdem die richtigen Konsequenzen aus der ganzen Sache zieht. Das lässt so ein bisschen auf Heilung hoffen.
Ja.
So.
Ja, wer weiß. Trotzdem sagt er ja, er liebt sie immer noch, ne?
Ja, gut.
Naja, gut. Ich wollte noch ein bisschen was zum Thema Gehirnwäsche sagen und auch dazu, wie das vielleicht auch in dem Fall eben so weit kommen konnte, wie es gekommen ist. Und zwar habe ich da eine ganz tolle Folge gefunden und möchte an der Stelle ein Shoutout an die KollegInnen vom Podcast Psychologie to Go rausbringen, weil die eine ganz tolle Folge rausgebracht haben zum Thema Brainwashing. In aller Ausführlichkeit hört ihr das natürlich da. Und ich fand es halt ganz interessant, weil der Begriff Brainwashing, der ist noch gar nicht so alt. Der kommt, also wurde geprägt eigentlich von den Amerikanern im Rahmen des Projektes MK-Ultra. Und das war ein Projekt zur Gedankenkontrolle, wo sie eben, also der CIA, by the way, während des Kalten Krieges, um eben zu überprüfen, wie man Menschen die Gedanken, genau, die Gedanken von Menschen und deren Bewusstsein kontrollieren kann, haben sehr viele Menschenrechte hinten liegen lassen. Ja. Während dieses Experiments.
Das ist ja auch sehr berühmt-berüchtigt.
Genau, und da wurde Gehirnwäsche eben durch Folter, also sensorische Deprivation durch Elektroschocks und auch Drogen vorangetrieben. Und das hat man so gemacht, dass man dieselben Botschaften immer, also ich möchte das bewusst jetzt an dieser Stelle nochmal sagen, nehmt euch mal das, was ihr jetzt so hört und gleicht es mal im Kopf mit dem ab, was auch in dem Fall hier gerade passiert ist, weil das funktioniert halt auch im Kleinen.
Du hast angefangen und noch nicht zu Ende gesprochen und ich dachte mir so, ja, genau, das passiert. Immer dieselben Botschaften.
Ja, genau.
So. Steter Hopfen höhlt das Fass.
Ja, genau. So.
Steter Tropfen höhlt den Stein. So.
Ja.
Steter Hopfen.
Genau, also eben die Wiederholung immer gleicher Botschaften. Dann tatsächlich auch ein Mittel, das haben wir auch in der TLC-Folge relativ ausführlich beleuchtet, nämlich die kognitive Verzerrung. Da macht man sich sogenannte Biases zunutze, die, zu denen wir Menschen einfach
Unterbewusstheit
neigen. Genau, so. Wir hätten zum Beispiel, das ist mein Lieblingsbeispiel eigentlich, das ist jetzt ein sehr positives Beispiel, sag ich mal, aber es ist trotzdem mein Lieblings-, sehr anschauliches Beispiel, den IKEA-Effekt. Weil du etwas selbst zusammengebaut hast, hat das für dich einen höheren Wert, obwohl du eigentlich genau das gleiche Möbelstück gekauft hast, wie wenn du es als Ausstellungsstück gekauft hättest oder whatever. Ja. Oder meinen liebsten Trugschluss der versunkenen Kosten. Du hast jetzt schon so viel investiert, dass du nicht mehr zurück kannst. Oder, also du gehst dann weiter, obwohl du weißt, es hat keinen Sinn.
Ja.
Oder du hast irgendwie den Anker-Effekt, du nimmst die erste Information, die du kriegst und das ist eigentlich dein Orientierungspunkt und du bist eigentlich nicht so richtig bereit, davon abzuweichen.
Ja,
und dieser
Halo-Effekt ist, glaube ich, der bekannteste, dass du eine positive Eigenschaft einer Sache oder einer
Person,
ne, die so hochpreist und auf alles überträgst, was irgendwie damit zusammenhängt.
Zum Beispiel, weiß ich nicht, ein schöner Mensch muss auch schlau und erfolgreich sein oder whatever. Ja. Genau. Also natürlich kannst du dir eben solche Mechanismen dann zunutze machen. Es gab auch noch andere spannende historische Beispiele, zum Beispiel Mao Zedong in China. Während dieser Zeit wurden Menschen gezwungen, öffentliche Kritik an sich selbst zu üben, weil etwas laut und kritisch über sich selbst zu äußern, selbst wenn es nicht stimmt, also sie wurden auch dazu gezwungen,
Sachen an dir kritisieren, die nicht wahr sind.
Ja, genau.
Okay.
Das macht ja was mit dir.
Ja.
Ne? So. Und zwar entwickelt sich dadurch eine kognitive Dissonanz. Und diese kognitive Dissonanz entsteht ja dadurch, dass das, was du über dich glaubst, nicht mit dem zusammenpasst, was du sagst. Das heißt, diese zwei Dinge passen nicht zusammen. Können wir Menschen ganz schlecht aushalten, hatten wir hier auch schon im Podcast. Wollen natürlich gerne das Gleichgewicht wiederherstellen und wollen quasi die Wahrheit zu dem, was wir sagen, auch fühlen. Das heißt, wir nehmen eine Anpassung vor, um dieses Gleichgewicht zwischen unseren Gedanken und dem laut Geäußerten oder unserem Innenleben und dem Außen wiederherzustellen.
Das heißt, es wird zu deiner Wahrheit.
Genau, es wird zu deiner Wahrheit. Du musst es glauben, sonst.
Und das Equilibrium wiederherzustellen.
Genau.
Der Trend geht ja Gott sei Dank eher jetzt in eine andere Richtung, dass man sagt, okay, man soll den inneren Kritiker ein bisschen beiseite schieben und dem nicht so zu hören. Hat man das, war das ein Experiment? Hat man das, also.
Nee, das war eine Bestrafung oder also das war eine Methode, um Leute unter Kontrolle zu bringen einfach.
Hat man den einfach dann, also hab jetzt als Beispiel, ich müsste dir dann Kritik.
Nee, nicht mir, vor allen Leuten auf öffentlichen Plätzen.
Ja, ja, aber wenn ich jetzt, wie gesagt, ich möchte jemanden Hirn waschen.
Ja.
Brainwashen, dann müsste ich dieser Person, dann müsste ich die dazu bringen, Kritik über sich zu äußern, auch wenn sie nicht der Wahrheit entspricht.
Genau, aber das kannst du am besten tun, wenn du ein mächtiges Regime hast, was
Na klar,
eben die Menschen
dafür
dazu
eine Machtposition.
So genau.
Oder wenn du ein Elternteil bist und deine Kinder dir sowieso also
zum Beispiel
untergeordnet sind,
zum Beispiel,
weil sie dir ausgeliefert sind.
Genau, und das kann man hervorragend an Kevin sehen, ne?
Mhm.
Dieses laut Kritik an sich selbst äußern.
Ja.
Erst gar nicht raffen,
auch
dass
dieses
es stimmt.
Schamgefühl,
genau.
Womit er ja die ganze Zeit gelebt hat, also dass er auf einmal von sich auch das auch annimmt. So, es wird an ihn herangetragen, dass er wohl eine Pornosucht hat und dann irgendwann so, ja, stimmt.
Ja.
Die habe ich wohl.
Ja, genau. Ja. Also das sieht man da sehr, sehr deutlich. Der Wunsch nach Bereinigung der kognitiven Dissonanz zwischen dem, was man fühlt und dem, was einem von außen herangetragen wird. In der DDR war das auch ein ganz probates Mittel, die Gehirnwäsche. Mhm. Und zwar durch die Masse. Das ist auch noch ein sehr populäres Mittel, mit der Masse mitgezogen zu werden sozusagen. Ah, was die Masse tut, tust du auch.
Mhm.
Masse bewegt nämlich bekanntermaßen. Und Bekenntnisse zum Staat mussten in der DDR runtergebetet werden in Gemeinschaft. Und mitunter wurden die auch gesungen. Diese Bekenntnisse.
Das macht doch voll Sinn, weil also irgendwie sind wir ja doch Herdentiere auch so ein bisschen.
Total. Und man beobachtet das ja auch bei Sekten und auch anderen organisierten Gemeinschaften.
Mhm.
Wie gesagt, ne, ich mache jetzt hier kein Religionsbashing, obwohl ihr wisst, dass ich das auch gerne mal tue.
Mhm.
Aber auch bei religiösen Gemeinschaften ist ja Gesang und auch der Gebets, also das Gebet.
Dieses Chanting.
Ja, genau, also du auch selbst ja Gebete, die gesprochen werden im Chor gesprochen, werden gemeinsam gesprochen. Mhm. Ist auch alles schick, Leute, ne? Also ist alles fein, wenn es eben nicht.
Betet amtlich ein weg, bitte.
Ehrlich, aber nicht zum Schaden anderer so, ne?
Ja.
Aber dann ist es alles gut, soll jeder machen, wie er möchte.
Ja. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt auch irgendwie vorstelle, so allein, also auch so Gruppenzwang und die Macht der Massen.
Genau.
Angenommen, ich bin jetzt der einzige Mensch in meinem Dorf, der nicht dem Mormonentum angehört und alle anderen um mich rum schon. Ich weiß nicht, ob ich nicht dann irgendwann sagen würde, ach komm, ich versuch's auch mal.
Genau.
Und dann hast du den ersten Fuß schon drin.
Absolut. Und das ist auch, also das ist auf unseren Fall bezogen auf jeden Fall richtig. Und auch die sind ja im Grunde organisiert gewesen in dieser Gemeinde. Das war ja eine Hochburg der Mormonen.
Ja.
Also das ist ja dann auch, klar, Menschen mit einer ähnlichen Wertevorstellung und so kommen ja auch gerne in Gruppen zusammen und leben gerne in ihrer Gemeinschaft. Und das ist auch total fein. In der DDR zum Beispiel war es eben so, dass ja alles gleich gemacht wurde. Du sagst das Gleiche wie die anderen, du machst die gleichen Gesten und hast eben wegen dieser Zugehörigkeit, die dir auch zugeschrieben wird, per se, sag ich mal, das Bedürfnis, dazuzugehören und sich auch entsprechend gruppenkonform zu verhalten. Und das gipfelt eben in einer Unterdrückung der Individualität.
Mhm.
Und da in dem Punkt ist quasi Kern der Gehirnwäsche, dass du dich nicht mehr als Individuum begreifst, sondern eben als Teil der Gruppe. Und das bedeutet wiederum, dass du plötzlich nicht mehr für dich handelst, sondern zu einem höheren Zweck. Und das misst dir wiederum Bedeutung bei. So.
Und was dieser höhere Zweck ist, wird ja meistens auch von einer kleinen Gruppe machthabender Personen vorgegeben. Ja.
Genau. Dann gibt es natürlich noch solche Mechanismen wie die emotionale Überwältigung, die funktioniert positiv wie negativ. Zum Beispiel durch. Jetzt sind wir wieder im religiösen Kontext, Erleuchtungserleben, ekstatische Ausbrüche, Gruppenmeditation, da sind wir wieder in der Gruppe, Beten. Das ist wieder auch, also das ist halt dieses.
Ja, oder auch so auch, also auch Exorzismen.
Das naja,
ist im Negativen. Ne, das ist eine sehr traumatische Erfahrung,
ja,
aber es ist auch
aber
ein emotionaler.
Aber es ist vielleicht auch schon was, was man in Richtung Folter schieben kann unter Umständen, je nachdem, was da gemacht wird.
Ja, ja, aber oder es ist ja auch oft so, dass, also jetzt zum Beispiel, wir hatten mal einen Fall aus Neuseeland.
Richtig.
Und da war die Betroffene, das Opfer, war ja einverstanden damit.
Stimmt.
Weil sie selber ja diese Ideologie vertreten hat.
Stimmt.
Und dachte, okay, ich muss es jetzt über mich ergehen lassen. Trotzdem zwingt dich das ja in einen emotionalen Ausnahmezustand.
Stimmt.
Wenn auch im Negativen.
Die Sache ist halt, wenn du eine Botschaft nicht nur aussprichst, sondern diese Botschaft mit einer starken Emotion verbindest, emotionalisierst du diese Botschaft und emotionalisierst die Menschen für diese Botschaft. Und das bedeutet immer, dass die Botschaft einfach nochmal viel, viel stärker einschlägt als ohne.
Mhm. Emotionen sind, das merke ich sogar bei Skripten. Wenn du Menschen hooken willst irgendwie, wenn du willst, dass die sich an etwas binden oder irgendwas toll finden, dann musst du Emotionen auslösen.
Ja.
Oder das machen krasse Redner doch auch so.
Naja, klar.
Ne?
Klar.
Ja.
Kinder sind natürlich besonders anfällig und vor allem auch, wenn sie, also du, das sind einfach formbare kleine Wesen, denen du noch irgendwie alles eintrichtern kannst.
Ja.
Und insbesondere sind sie natürlich anfällig, wenn sie in einer organisierten Gemeinschaft aufwachsen, in der solche Mechanismen angewendet werden. Mhm. Natürlich, vor allem dann, wenn du wenn deine Eltern nicht als Korrektiv funktionieren, was dir eben sagt, so, die Realität, mein Schatz, sieht aber anders aus.
Ja.
So, ne?
Sondern wenn die auch noch der Ursprung sind.
Genau. Und das ist natürlich auch in diesen Fällen passiert.
Mhm.
Dass die Kinder ja eben auch, also sogar auch Chad, ne, der ja zum Zeitpunkt der Ereignisse schon fast erwachsen war, der auch noch mit reingefallen ist, weil das Korrektiv der Eltern und vor allem des Vaters auch weggefallen ist. So, ne?
Ja.
Und der sich dann später auch nicht mehr, nicht mehr selbst korrigieren konnte, um bei dem Begriff zu bleiben. Genau. Dann natürlich das Erzeugen von Angst.
Immer effektiv.
Sehr, genau, effektives Mittel.
Das ist ja auch, warum sowas gerade oft im religiösen Kontext vorzufinden ist, dass sich Religion einfach mit sehr existenziellen Fragen
ganz
beschäftigt.
Genau.
Wir hatten ja auch hier dieses Apokalypse-Weltuntergangsszenario super krass vertreten mit dem Prepping,
ja, genau,
und so. Das ist ja Angst vor dem Ende.
Genau, genau. Das ist tatsächlich ein sehr zentraler Mechanismus und da muss ich auch sagen, das macht sich das Mormonentum einfach zunutze. Das muss man genau so sagen.
Mhm.
Es geht nämlich da um die Erzeugung von Existenzangst bei Abwendung vom gewünschten Verhalten oder von der Gruppe oder bei eben unkonformem Verhalten. Wie gesagt, sind Narrative, die eben vor allem in der Religion existieren.
Ja.
Bei Diktatoren zum Beispiel in der Vergangenheit und auch gegenwärtig gibt es das Mittel von Schauprozessen, um Existenzängste zu schüren oder das Einsperren von nicht regimekonformen Menschen.
Mhm.
Und das führt dann eben dazu, dass du quasi am Modell lernst. Du siehst das, willst das nicht, also verhältst du dich nicht so. Und daraus folgt Verhaltenskontrolle.
Ja, vor allem überleg mal bei, ne, du hast Geschwistern, du siehst, was mit denen passiert, wenn XYZ, jetzt am Feuer, Ruby, Frankie, also verhältst du dich auch konform.
Genau.
Ja,
ja, genau.
Niemand hat Bock auf Strafe.
Niemand hat Bock auf Strafe. Und Kinder haben erst recht keinen Bock auf Strafe. Ja, genau. Dann ist es so, dass ja Menschen einfach aufgrund dessen bestraft werden. Zum Beispiel nicht regimetreue Menschen. Das ist jetzt ein bisschen losgelöst vom Fall natürlich. Wir bleiben jetzt mal in einem diktatorischen Regime beispielsweise. Es werden Regeln festgelegt. Wir wissen aus der Vergangenheit vielfach, dass es viele Regeln gibt, die einfach willkürlich festgelegt werden. Und wenn du diesen Regeln nicht, wenn du diese Regeln nicht befolgst oder du bist ein Mensch, der diese Regeln nicht befolgen kann, whatever, dann wirst du dafür bestraft. Eigentlich bist du ein Opfer. Daraus folgt, du bist Teil der Gemeinschaft, du hast den Gruppendruck, du bist quasi schon total drin. Du kannst das nachvollziehen, was da passiert. Und das führt dazu, dass du sagst, naja, klar, der hat es ja auch verdient. Weil es ist ja gegen das Narrativ unserer Gruppe.
Ja.
Egal, ob das objektiv etwas wäre, was man bestrafen müsste. Mhm. Und das haben wir hier am Fall auch gesehen. Mit den Kindern, ne?
Ja.
Du hast immer noch einen Chat und immer noch einen Kevin, die immer noch davon überzeugt sind, obwohl es diese Beweise gibt, obwohl Ruby und Jody längst im Gefängnis sitzen, dass wohl die Handlungen von Ruby sicherlich gerechtfertigt gewesen sind.
Mhm.
Und von Jody. Und einem höheren
Also wo
Zweck
sie das
haben.
Glauben.
Genau, ja. Und dabei sind die Kinder ja ganz eindeutig und ganz objektiv
die Opfer.
Die Opfer.
Ja.
So. Ne? Einfach weil dieses Narrativ der Umsessenheit oder der Antigöttlichkeit, sage ich mal, so fest in diesen Köpfen schon verankert war.
Mhm.
Interessant dabei ist, dass selbst wenn Menschen es schaffen, sich aus, ich sag mal, sektenhaften Kulten zum Beispiel zu befreien, jetzt mal losgelöst von unserem Fall.
Mhm.
Wobei man auch bei Kevin sieht, dass das auch ein Mechanismus ist, der ein bisschen greift, muss man tatsächlich sagen, dass Selbstzweifel auch bei Aussteigern anhalten. Und du siehst ja sogar bei Kevin, der immer noch sagt, ich liebe sie und die ganze Welt möchte, dass ich diese Frau hasse, dass selbst Menschen, die eben einem System entkommen sind, hier auch im Kleinen, genauso wie im Großen, zum Beispiel Sektenaussteiger oder sowas, dass selbst diese Menschen trotzdem, obwohl sie kognitiv geschnallt haben, dass da was falsch gelaufen ist und obwohl sie wissen, das war nicht richtig, trotzdem immer noch Selbstzweifel haben und diese Selbstzweifel einfach auch mitunter bestehen bleiben und dass es sehr viel Arbeit ist, davon wegzukommen.
Das sieht man doch sogar teilweise schon im ganz Kleinen, in Beziehungskonstrukten.
Ja, klar, genau.
Ne?
Ja, also. Absolut. Absolut. Genau. Und interessant ist auch, das hatten wir auch bei einem unserer TLC-Fälle, dieser Mechanismus von, wenn mir jetzt was Schlimmes passiert, dann habe ich es auch verdient. Bei Aussteigern, ne? Leute, die rausgehen und sagen, okay, was aber immer bleibt, ist dieser Gedanke, wenn mir jetzt was Schlimmes passiert, dann ist es die Strafe Gottes. Dann
das
wird
war
es,
eine Catcall-Folge.
Ja, genau.
Der zweite Part, meine ich.
Genau.
Ja.
Also auch das ist super spannend zu beobachten. Ne? Es ist Vorsicht geboten, einfach mal als allgemeiner Informationsteil hier, wenn an der Spitze einer Gemeinschaft eine einzelne charismatische Führungspersönlichkeit im Fokus steht. Wenn diese Person sich selbst großartige Kompetenzen oder spirituelle Kräfte zuschreibt und wenn diese Person alleinig die Regeln aufstellt und aufstellen darf.
Mhm.
Auch dann, wenn die Gruppe sich nach außen stark abgrenzt und sagt, sie sind irgendwas Elitäres oder nicht verbunden mit dem Rest der Menschheit, das erzeugt natürlich den Effekt von, hier ist alles gut und da draußen ist alles schlecht.
Ja.
Verstärkt wieder diese Gruppendynamik.
Ja.
Ne? So dieser Sog wird einfach immer doller und alles bedingt sich gegenseitig, hat man so das Gefühl.
Ja. Ja.
Wenn diese Person in ihrem Sprachduktus dramatische, aufgeladene Worte und Sprache und Bildsprache verwendet. Du hast viele Parallelen außerdem zu toxischen Beziehungen.
So, sag ich doch, ja.
Genau. Du bist in dieser Zugehörigkeit, in dieser heilen Welt. Draußen ist alles schlecht, wir erinnern uns.
Schwarz-Weiß-Denken, es ist auch diese Isolation von allem anderen.
Genau. Und da bist du aber zugehörig. Du bist von allem anderen isoliert, aber da bist du zugehörig.
Ja.
Und das ist auch für die Ewigkeit. Das ist nicht nur bis morgen, sondern das ist so eine ganz, ganz sichere Bank. Und wenn du dich falsch verhältst, wird dir die Art von Aufmerksamkeit und Sicherheit nämlich entzogen. Genau.
Ja.
Also wenn du dich nicht im Sinne dieser Gruppierung verhältst, so. Dann gibt es natürlich noch die Mechanismen von Abhängigkeit, materiell und emotional. Auch das, würde ich sagen, können wir hier auch schon sehen durchaus. Wir haben natürlich ein Familienkonstrukt. Wir haben ein Familienkonstrukt, in dem sehr viel Geld geflossen ist.
Ja.
Und da wird eben auch dieser Trugschluss der versunkenen Kosten, den wir vorhin erwähnt haben, auch vielfach.
Kommt hier zum Tragen.
Ja, total. Ich habe schon so viel Geld in die Therapie gesteckt.
Ja.
Ich bleibe
oder
jetzt
auch,
dabei.
Also, du zahlst, also Sekten kosten ja Geld.
Ja.
Die schmeißen ja alle in einen Topf.
Das ist richtig. Also es gibt zum Beispiel bei den Mormonen, gibt es den sogenannten Zehnten. Und das bedeutet, dass du ein Zehntel deines Gehaltes per se schon mal in die Gemeinschaftskasse schmeißt. So, das heißt, auch das ist auch so eine Sache.
Jetzt habe ich schon so viel Geld da reingeschmissen in diesen Gemeinschaftstopf.
Und auch die Tatsache mit dem, das hat man an dieser Schilderung mit dem Preppen ganz schön gesehen. Mhm. Die Welt ging nicht unter während Corona, aber das Mindset blieb ungebrochen. Mhm. Also so, ne? Weil jetzt habe ich das ja schon gemacht. Irgendwann muss der jüngste Tag doch kommen und genau. Dann wird sich das alles auszahlen.
Ja, weil es kann ja dafür jetzt nicht umsonst gewesen sein.
Genau.
Weil dann wären es versunkene Kosten.
Genau. Und allein das ist dann auch ein Grund zum Bleiben. Das gleiche gilt auch ja für eine Beziehung oder eine Ehe oder so.
Ja, jetzt habe ich schon so viel Arbeit hier rein investiert.
So viele Jahre meines Lebens, so viel Arbeit, so viel Liebe, so viel Gefühl investiert. Mhm. Jetzt muss ich auch bleiben. Ne? Mhm. So. Genau. Wir haben schon gesagt, Kinder sind besonders anfällig dafür. Mhm. Und generell muss man sagen, dass tatsächlich jeder anfällig dafür ist. Du musst nur die richtige Methode finden.
Mhm. Und ich glaube auch, dass da jeder seinen wunden Punkt hat.
Ja, genau. Jeder reagiert unterschiedlich auf verschiedene Methoden.
Das ist ja auch die Kunst des Gegenübers, herauszufinden, wo individuell deine Schwachstelle, genau. Also dein Punkt
genau.
ist,
ganz
dich
genau.
zu erreichen.
Ja, absolut. Und wir haben es vorhin schon gesagt, du hast gerade das Stichwort Schwarz-Weiß-Denken erwähnt. Mhm. Das ist deutlich einfacher, an Menschen heranzukommen in diesem Sinne, die eben zu Schwarz-Weiß-Denken neigen, weil die wenig hinterfragen. Es gibt halt die eine oder andere Seite. Das ist richtig, das ist falsch, das ist sehr klar eingegrenzt. Da kannst du sehr, sehr easy auf Züge aufspringen. Und das führt mich leider wieder zu dem Punkt, dass Religiosität in vielen Fällen ein gutes Einfallstor ist dafür. Weil es da auch sehr strikte Vorstellungen von falsch und richtig, gut und schlecht. Mhm. Gerade in so Gemeinschaften wie dem Mormonentum zum Beispiel, da haben wir ja eben viel über moralische Überlegenheit gehört. Und nur wer sich sehr, sehr gruppenkonform, sehr religionskonform verhält, der ist moralisch überlegen, der ist moralisch einwandfrei und das ist so das höchste Ziel. Mhm. Und alles, was davon abweicht, ist moralisch
falsch.
Nicht in Ordnung.
Ja,
genau.
Was, glaube ich, übrigens auch noch Menschen sehr anfällig für Manipulationen macht, ist, wie emotional beziehungsweise also du auf Dinge reagierst beziehungsweise wie persönlich du sie nimmst.
Ja.
Weil das zum einen natürlich direkt deinem Gegenüber sehr offen zeigt, okay, das, ne, also was in dir vorgeht und so. Und gleichzeitig nimmt dir das ja auch so ein bisschen die Fähigkeit, ähnlich wie beim Schwarz-Weiß-Denken, einen Schritt zurückzugehen.
Ja.
Ne, und besonnen.
Absolut.
Und reflektiert auf die Gegebenheiten zu gucken.
Naja, klar.
Das habe ich heute noch gelesen.
Mhm. Das ist auch, ich meine, können wir ja im Kleinen schon, das ist auch immer so. Du bist sobald du persönlich involviert bist, sobald das für dich zu einer persönlichen Angelegenheit wird, bist du emotional aufgeladen und du kannst wieder nicht zurücktreten von dem, was du sagst. Mir fällt das ja sogar auch zwischendurch immer noch, ich bin 35 Jahre alt und trotzdem bin ich so defensiv manchmal, auch wenn Kritik an mir geübt wird oder irgendwas. Mhm. Dieses, das fällt dir ja, wenn du persönlich involviert bist in irgendwas, fällt es dir ja sehr schwer, in der Draufsicht zu sagen, jo, das war scheiße oder.
Also immer wenn ich merke, dass irgendwas, was eigentlich jetzt erstmal per se nicht so viel mit mir zu tun hat, oder auch wenn es mir, aber wenn ich eine krasse Reaktion von mir merke, versuche ich mich immer erstmal zu fragen, okay, warum ist die da? Warum fasst dich das so an? Und das liegt ja zu 100% eigentlich immer an einem Thema, das man selber hat.
Ja, immer.
So, also es hat jetzt 100% was mit einem selbst zu tun.
Ja, klar.
So, und das finde ich auch immer, das ist immer ganz spannend.
Ja, tut aber auch manchmal weh. Und da hast du nicht immer Bock drauf. Und das verstehe ich auch. Aber das ist halt dieses, wie du sagst, wenn du dann eben persönlich, wenn es persönlich ist, dann wird es immer noch mal schwieriger, objektiv drauf zu gucken. Weil dann bist du natürlich total in der Subjektivität irgendwie, ne? Mhm.
Ich glaube, es ist halt die übelste Superpower, wenn du es schaffst, Dinge nicht persönlich zu nehmen.
Das ist eine super Superpower auf jeden Fall.
Ein bisschen Teflon-Beschichtung.
Ja, schon. Ja, nicht mal. Das ist eigentlich eher so, das ist ja eine große Qualität. Das ist ja kein Schutz.
Ja, du bist einfach extrem. Also es hat auch viel mit Selbstbewusstsein. Du bist dir deiner selbst bewusst.
Ja, genau.
Ja, ich glaube, wir schweifen ab.
Ich finde es aber spannend.
Es ist auch. Genau, generell glaube ich, ist es eine gute Eigenschaft, wenn man merkt, in einem kocht gerade irgendwas hoch, Schritt zurückgehen, nicht handeln, nur beobachten.
Genau. Auf jeden Fall.
Ja.
Also jetzt auch mal losgelöst von der ganzen Sache.
Ja.
Ja, auf jeden Fall.
So, schützt auch noch vor Manipulation durch böse Menschen.
Ja. Was auf jeden Fall Alarmzeichen sind, auf die man achten sollte, wenn es darum geht, dass man in eine Gemeinschaft gerät oder einer Person verfällt, die einen einer Gehirnwäsche unterziehen könnte im weitesten Sinne, ist die charismatische Person auf der anderen Seite und in Gemeinschaften eine charismatische Führerfigur, eine emotional aufgeladene Sprache, die mitunter ein Wir gegen die anderen Gefühl erzeugt. Auch das lässt sich auf toxische Beziehungen auch wieder wunderbar übertragen.
Wir gegen den Rest der Welt.
Genau. Wenn ich das höre, kriege ich eine Krise. Dann denke ich auch schon immer, boah, Obacht.
Mhm.
Nimm die Beine in die Hand.
Ja.
Ist übel. Die Wiederholung der immer gleichen Botschaften. Regeln bis in die privaten Bereiche des Lebens. Auch Überwachung in gewisser Weise. Mhm. Kontrollausübung. Interessant fand ich, dass man vielleicht mal damit anfangen sollte, eine Quellenprüfung zu betreiben und eben nach Quellen, bei zum Beispiel Verschwörungstheorien, ja, nach Quellen zu fragen. Und da ist es ein großes Problem, wenn die Leute schwammig bleiben auf die Frage, woher eine Information kommt. Und ganz schwierig wird es dann, wenn eine Quellennachfrage als ketzerisch oder unangemessen dargestellt wird. Wenn quasi schon die Frage, woher ist denn die Information, dazu führt, dass du vor der Gruppe bloßgestellt wirst oder, oder ausgeschlossen
das
wirst.
Das ist halt so große Klappe, nichts dahinter, ne?
Ja, genau.
So.
Ich kann mich erinnern, dass jemand in meinem nahen Umfeld während Corona mal eine Telegram-Gruppe getrollt hat.
Ah ja.
In der es um diese ganzen Schwurbler und Verschwörungstheoretiker,
das war intens zu der Zeit. Das war wirklich
und um diese Spaziergänger, die sich dann auch in so eine rechte Richtung entwickelt haben und so weiter. Und wo dann mal nachgefragt wurde, wo ist denn die Quelle? Und dann hieß es immer, google doch oder verlass die Gruppe. So, google doch. Ja, okay. Wenn du googelst, findest du
google
alles.
Doch.
Ja, genau. Super. Auch eine gute Idee ist, wenn du bislang gut gefahren bist mit deinem Umfeld,
dann fahr damit weiter.
Nee, ja, in dem Sinne schon. So. Aber wenn dieses bisherige Umfeld komplett sich kritisch dazu äußert.
Ja,
oder
dann
auch,
hör auf die Leute.
Ja, genau. Auf dem auch irgendwie alarmiert ist aufgrund der Tatsache, was bei dir passiert. Ist es vielleicht kein schlechter Rat, da mal hinzuhören. Wenn deine gesamten Menschen, alle denen du vertraust, plötzlich eine kritische Einstellung zu dem haben, was du tust, dann hat das meistens einen Grund.
Ja.
Genau. So. Amen, sag ich da. Also,
okay, das war deine Selbsthilfe.
Genau, so ein bisschen, ja.
Schutz.
Also, wie gesagt, Psychologie to go. Guckt mal bei den KollegInnen vorbei. Die Folge ist natürlich deutlich umfangreicher als das, was wir jetzt hier gemacht haben.
Das ist ja schon sehr umfangreich.
So ein paar, ja, aber das ist wirklich nochmal sehr geballt und auch sehr eloquent vorgetragen. Wir haben ja jetzt eher so frei darüber gesprochen und ein bisschen diskutiert und vor allem versucht, das so ein bisschen noch auf den Fall zu beziehen.
Ja.
Was ich auch wichtig finde, weil ich bin ja nicht hier, um die komplette Folge nachzuerzählen.
Das ist richtig.
Sondern es ging ja eher darum, das quasi so ein bisschen einzuordnen. Und ich finde, man kann diese Manipulationsmechanismen, die auch Jodie vor allem auch bei Ruby angewandt haben könnte, anhand dieser ganzen Sache sehr gut nachvollziehen. Und vor allem eben in dem religiösen Kontext. Wir waren gerade immer wieder unterwegs im Rahmen dieser Sekten, artigen Gemeinschaften, wo es eben diesen charismatischen Führer gibt, in unserem Fall eigentlich Jodie, muss man sagen.
Ja.
Wo es eine emotional aufgeladene Sprache gibt, wo man bestraft wird, öffentlich bloßgestellt wird gegenüber,
isoliert.
Ja, genau, gegenüber der ganzen Gruppe, wo es eben diese Spiele mit der kognitiven Dissonanz und der Verzerrung gibt.
Mhm.
Wo man sich ganz bewusst Mechanismen zunutze macht, die eigentlich gut sind und in der Verhaltenstherapie angewendet werden, aber eben um die Menschen ganz anders zu indoktrinieren.
Ja.
Und sowas kommt von sowas und am Ende sind hier wirklich fürchterliche Dinge passiert. Mhm. Das muss man einfach so sagen. Ne?
Das ist so.
Ja.
Das ist ein heftiger Fall.
Ja, finde ich.
Als das so publik wurde, das habe ich, wie gesagt, sehr live mitverfolgt quasi, weil ich ja auch viel auf YouTube und so unterwegs bin. Und das geht, also sowas geht ja sofort, sprengt jeden Algorithmus, da kannst du dich
nicht. Ja, sei denn, du benutzt kein YouTube, so
genau.
Wie Mama hier.
Ja, ja, aber bei mir, wenn du YouTube nutzt, kannst du dich davor nicht schützen, so, dann wird es dich erreicht haben. Und es ist ein riesiger Skandal, absolut zu Recht.
Ja, absolut zu Recht.
Ne? Und auch da halt wieder einfach dieses, ey, glaubt nicht alles, was ihr im Internet seht.
Ja. Und auch vor allem nicht die heile Welt.
Genau, und in diesem Fall haben sich da ja mal wirklich Abgründe aufgetan.
Absolut.
Richtige und ich Abgründe. Sehe absolut diese Kritik dahinter, das Familienleben so auf den sozialen Medien zur Schau zu stellen. Ja.
Auch.
Ich weiß nicht, also das ist ein, da haben Kinder nichts zu suchen eigentlich.
Ja, ja.
Die können ja auch noch gar nicht selbst darüber entscheiden.
Nee. Vor allem siehst du das ja auch in der Sprunghaftigkeit der Kinder. Am Anfang war es alles ganz neu und aufregend und toll und irgendwie fanden sie es auch cool.
Ja, aber irgendwann wird es lästig. Dann ist es vielleicht zu einem Job geworden, der viel Geld bringt. Ja, genau. Und dann denkst du, dann ist die Mutter dazu bewegt, vielleicht sich über den Willen ihrer Kinder einfach hinwegzusetzen. Und
wie man
das,
sieht.
Genau, das so weiterzumachen.
Könnte. Ja.
Ja.
Ja, ich finde auch, es ist ein heftiger Fall. Wie gesagt, also auch alles an Material verlinke ich euch. Übrigens hat Cherry Frankie ein Buch geschrieben, The House of My Mother. Das habe ich auch als Quelle benutzt. Also das war auf jeden Fall auch vor allem ihre Schilderung, die ich da genutzt habe. Oder auch die Doku The Devil in the Family, The Fall of Ruby Frankie. Auch sehr empfehlenswert, kommen auch alle Familienmitglieder, die noch in der Öffentlichkeit stehen wollen, eben zu Wort. Viel interessantes Bildmaterial und so weiter. Okay. Ne? Also könnt ihr euch angucken. Ich verlinke auch, wie gesagt, diese Seite mit der Fallakte beziehungsweise den Bildern aus der Fallakte. Mhm. Wie wir immer sagen, hier kann sich jeder so weit traumatisieren, wie ihr das gerne möchte.
Genau.
Aber bitte seid wirklich vorsichtig. Ich kann nur sagen, ich habe mich gerade richtig erschrocken.
Ja.
Und ich hätte es auch gerne nicht gesehen.
Ja. Und auch nochmal gesagt, wenn ihr jetzt noch ein bisschen tiefer in den Fall, analog zu diesem heutigen Fall, zu Jody Hildebrand einsteigen wollt, mit Bildmaterial noch und nöcher, dann guckt mal auf Discovery Plus, Stimme im Kopf, Stranger Crimes. Da seht ihr dann die Folge. Das ist die, die zuletzt veröffentlicht wurde.
Genau. Und sie heißt, glaube ich, auch Jody Hildebrand.
Genau, ja. Und da seht ihr dann die andere Seite des Falls.
So ist
oder
es.
Die, es ist
eigentlich dieser Seitenarm,
ja,
der irgendwie auch dazu gehört.
Auswuch,
also,
so eine Auswucherung.
So ein vollständiger Fall eigentlich.
Ja.
Aber man kriegt auf jeden Fall da noch zusätzliche
Infos. Einfach zwei Fälle, die irgendwie parallel
und
verlaufen
zusammen.
Sind und auch irgendwie zusammen. Deswegen hat sich das jetzt natürlich irgendwie angeboten.
Genau.
Vielen, vielen Dank für diese sehr interessante, sehr ausführliche Ausarbeitung.
Voll gerne. Ich dachte, wir machen mal wieder richtig
Ein Deep Dive.
Ein
Thema.
Genau.
Bietet sich halt auch voll an. Ne? Ja. Also es ist so, wie gesagt, super viele Menschen sind involviert. Es ist super komplex, was da passiert ist. Und war gut, sich dem mal in aller Ausführlichkeit anzunehmen.
Fein.
Super.
Fein.
Hat
Danke.
Mir Spaß gemacht. Super. Also insofern allem sowas
Spaß
macht.
Wie man
Spaß
das
macht,
immer
ne?
so sagt, ja genau.
Das Podcasting-Game macht mir Spaß. Der Fall ist übel.
Ja.
So kann man nicht anders sagen.
Genau.
Ja.
Jo,
okay.
Ich glaube, dann hoffen wir, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören.
Mhm.
Bis dahin.
Bleibt sicher.
Es ist gefährlich
da draußen. Bisschen verkackt.